bevor wir den Joel in Podcast hier lernt, aha, jetzt verkaufen sie das, als ob wir nicht vorher mit ihm geschätzt haben, aber das ist jetzt egal. Wir müssen noch schnell über die Schweizer Nazi reden, die gestern gegen Rumänien 0-1 verloren hat. Irgendwie auch verdient verloren hat, habe ich gefunden. Das ist irgendwie zu wenig.
Jetzt ist die Niederlage wirklich noch gekommen, muss man sagen, oder? Man hat doch jetzt irgendwie...
Ist aber gut, oder, dass sie gekommen ist.
Ja, also gut.
Das andere hat ja nur beschönigt, was jetzt in den letzten paar Wochen falsch gelaufen
ist. Genau, es zeigt einfach, dass es eben schon so ist, wie es die Medien vielleicht damals von außen so ein bisschen versuchen zu deuten. Ich glaube, es zeigt sich immer mehr, dass es tatsächlich ein Problem innerhalb des Teams gibt. Ich glaube, dass man zu Rumänien verliert, ist jetzt nicht das Schlimmste auf diesem Planet, natürlich nicht. Aber es zeigt die Entwicklung weiter, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Ich glaube, die EM-Qualifikation, wir haben letzte Woche noch gesagt, ja, qualifiziert sich das Team? Ja, wahrscheinlich schon. Schlussendlich ist es gekommen, es hat einen Punkt aus zwei Spielen gelangt am Schluss. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie man sich jetzt dafür die EM qualifiziert hat, so schön, dass es ist, dass man jetzt zum, was ist es, sechsten Mal nacheinander? Und zum, also man hat ein einziges Mal seit 2004 ein Turnier nicht ein einziges Mal hat man das Turnier verpasst, so muss man es formulieren. Und das ist natürlich eine riesige Leistung für den Schweizer Fußball, aber ich glaube, der Anspruch nur am Turnier, sich kann es irgendwie langsam nicht mehr sein, wenn man so ein Team hat, wie es die Schweiz hat, und vor allem, wenn man die Quali-Gruppe hat. Und wenn man dann so knapp sich qualifiziert, ja.
Ja, eben, also, ich meine, die Geschichte ist ja schön und gut, dass man viele Turniere hintereinander können immer teilnehmen oder an vielen anderen Unternehmen dabei war. Aber man muss natürlich schon auch in Betracht ziehen, dass immer mehr Teams halt dürfen daran teilnehmen und die Gruppen auch immer, die Quali-Gruppen auch immer einfacher durch das werden, weil eben, meine, es hat mal noch eine Zeit gewesen, du bist, glaube ich, als Zweiter noch knapp in Barrage gekommen, um dich dann ins Turnier einspielen. Inzwischen ist das als Dritter der Fall. Also, ja, das muss man natürlich auch in Betracht ziehen.
Nebstellen, ich glaube, das stimmt nicht. Barragen sind von der Nations League aus.
Aber hat es nicht früher auch schon gegeben, dass eine Art...
Also ja, dass zum Teil der Zweite, ja, dass nur der Zweite kam, ist auch schon, ja.
Sich noch mit irgendeinem, genau. Spiel, mit irgendeiner...
Eben. Also EM ist ja natürlich jetzt mit 24 Teams, aus dem Grund qualifiziert sich auch mehr. Früher ist... Also seit 16 sind es 24 Teams, ja.
Ja, und keine Ahnung, in 20 Jahren ist es dann irgendwie mit... Dann spielt dann halb Europa an der EM mit, oder?
Also dann spielt auch der Joel Mal, der später in einem Talk wird sein, mit Zypern dann tatsächlich auch an der EM. Ja, hat jetzt, genau, an dieser Quali nicht ganz gelangt. Über das reden wir später noch.
Knapp gescheitert.
Werbung.
Wir haben letzte Woche in der Folge gefragt, was ist eigentlich los mit der Schweizer Nationalmannschaft? Und sehr viele von euch draussen haben uns Antworten via Instagram zukommen lassen auf Zweikampf Underline Magazin. Und wie angekündigt, hat jetzt die kreativste und beste Antwort ist ausgelost worden vom Gutzi. Und die Person...
Also ausgelost? Es wird doch nicht ausgelost, wenn es die beste Antwort ist. Das macht nicht so Sinn. Aber ja, ausgesucht.
Es ist 11 Uhr am Abend. Ich sage jetzt halt ausgelost. Der Ausgelost-Fee hat irgendetwas gesagt. Nein, natürlich nicht. Er hat sich stundenlang durch unsere Insta-DMs durchgewälzt. Und hat,
es sind durchaus ein paar gekommen, muss man sagen.
Es sind aber auch, ja, sind, muss wirklich sagen, es sind auch sehr gute Nachrichten geschickt worden. Und ja, diese Person gewinnt einen 100-Franken-Gutschein von unserem Werbepartner retroshirts.ch. Die kann er auf ein Nazi-Trikot einlösen. Den Gutschein kann er auf das Nazi-Trikot einlösen, so muss ich sagen. Und ja, ich glaube, gut, ich übergebe dir jetzt mal das Wort. Du kannst gerne präsentieren, wer sich den Preis abholen kann.
Ich weiss gar nicht, ob wir Namen öffentlich sagen, wahrscheinlich nicht zwingend, aber es geht vor allem darum, was er geschrieben hat, der besagte Herr. So viel können wir schon mal sagen. Also es ist ein Hörer, der sich da den Preis gesichert hat und ein Nazi-Liebling kann haben. Und zwar hat er eine Idee. Kulinarisch ist das Problem. Und zwar hat man meistens, wie geht es dir amig so, eine Stunde nach dem Fondue?
Es kommt darauf an, mit wie viel Schnaps das Ganze noch konsumiert worden ist. Was trinkt man am Fondue? Kirsch oder so?
Ja, ich weiß nicht, ob es das auch gibt, aber laut seiner Aussage wissen wir von außen halt nicht genau, wie es in so einer Nazi-Kabine aussieht. Es gibt nämlich immer vor Abpfiff noch kurzes Fondue als obligatorische Zeremonie. Also so ein bisschen wie die afrikanischen Teams, die doch immer alle so geil singen. In der Schweiz muss man einfach Fondue essen.
Weißt du, stinkt das in der Garderobe nämlich?
Ja, das kann man vorstellen. Hey. Und das Problem ist halt, am Anfang funktioniert das noch gut, wenn man noch irgendwie so ein bisschen gehypt ist und so. Vielleicht auch von dem Schnaps, was dazu geht, wer weiß. Aber so spätestens nach einer Stunde liegt das recht schwer im Magen und darum ist die zweite Hälfte einfach recht schlecht. Und übrigens hat er noch eine Anmerkung gehabt. In der U21-Nazi gibt es das nicht. Und weil der Arden Yashari so gerne Fondue hat, hat er keine Lust gehabt, um dort dabei zu sein.
Stark. Ja,
ja, ich habe es kreativ gefunden, muss man sagen. Es hat auch viele andere gute Argumentationen gegeben. Ob es jetzt die beste ist, ich weiß es nicht. Ich habe sie einfach gut gefunden.
Ich tue ja die besten lyrischen Ergüsse, die uns da geschickt worden sind, tue ich dann schon noch irgendwie in einem Post verewigen.
Also für Content brauchen wir alles.
Ja, da könnt ihr euch sicher sein. Danke vielmals für alle Einsendungen. Irgendeine hat natürlich müssen gewinnen. Wahrscheinlich jetzt auch noch zwei, drei andere, die sehr kreativ waren, darunter gehabt und die es vielleicht auch verdient hätten. Aber jetzt hat uns Fondue einfach am meisten überzeugt. Ja.
Und ich glaube, für alle anderen, die gerne ein Nazi-Shirt haben, das eben ein bisschen retro ist, also auf retroshirts.ch findet ihr ganz viel Nazi-Liebe, findet auch viele andere Liebe aus dem Vereinsfußball, auch glaub, von anderen Nationalteams. Also dort kann man recht sich ein bisschen umsuchen. Und die jetzt halt hier mitgemacht haben und sich schon vielleicht ausgesucht haben, welches Shirt das wir jetzt auch nehmen können. Also ich glaube, da lohnt sich auch ein bisschen Geldlizenz. Vielleicht auch Weihnachten wünschen. Vielleicht auch jemandem auf Weihnachten schenken. Das ist vielleicht auch noch ein cooles Weihnachtsgeschenk. Für wenn ihr Kollegen habt, die Fußballfans sind oder irgendeinen Lieblingsspieler habt vom, keine Ahnung, Zidane, der grosse Lieblingsspieler war. Das wäre die Möglichkeit, um ein Zidane-Liebli aus dem Jahr 2002 oder so zu schenken. Also von dort her geht alles Mögliche. Oder eben halt Alex Frey von 2004. Vielleicht hat es das, ich weiß es gar nicht. Aber es wäre natürlich noch schön mit der Spukaffäre. Also ich glaube, da gibt es einen oder anderen, wo man da kann suchen kann. Auf retershirts.ch.
Lecker gut, du bist ein absoluter Werbegott.
Ja, kann man mir geben. Werbung Ende.
Wir hatten darauf angesprochen. Nein, aber auf jeden Fall, du hast angesprochen, Qualität in dem Team ist natürlich, das ist einfach, das kann kein Zustand sein momentan mit dem spielerischen Material, dass jetzt, was sind es, 4 Unentschieden in Serie und eine Niederlage. Das, wenn man die Entwicklung anschaut, bin ich schon der Meinung, muss man analysieren, gut sein. Das Lieblingswort vom gestrigen Abend.
Ja, ich habe gehört sagen, dass man viel muss analysieren und offenbar geht es lang, das analysieren. Und offenbar braucht es da Absegnung vom Zentralvorstand und von allen möglichen Gremien, bis man das wirklich fertig analysiert hat. Um dann wirklich in der Analyse zum Schluss zu kommen, dass man muss analysieren und dass man mit dem Trainer an die Auslosung geht. Weil man weiss, der Murat Yakin wird an dieser Auslosung so viel Einfluss darauf haben, dass man trotz Top 4 sich irgendwie eine gute Gruppe ausgelost bekommt. Ja, ja. Ich weiß auch nicht genau, was
nein, was der Muri tut dort die Nazi aktiv in die richtige Gruppe coachen.
Ja.
Bei dieser Auslosung.
Ist er Losfee?
Er macht.
Oder besticht er die Losfee? Oder was macht er genau?
Er macht verwirrende Handsignale.
Mhm.
Von der Tribüne aus oder so.
Ja.
Aber es wäre schon noch, es wäre huere lustig, wenn der Tami so neben dran wird hocken und der Blanc. Und dann sehen sie so schwierige Gruppen und dann sind sie so, scheiße, nein, Muri, du bist raus. Sorry, könnt.
Ich weiß es aber gar nicht. Ich glaube, eigentlich würde ihm ja eine einfache Gruppe wäre das größere Problem für ihn. Ich glaube, wenn alles so Top-Teams sind, dann Muri, seine Taktik ist schon immer gut gegen Top-Teams. Ja, außer gegen Portugal.
Der Mut natürlich auch niemand, wenn der
mit 4 Unentschieden in Gruppenspiel ausgehst. Das ist ein komischer neuer Modus, wo man 4 machen Unentschieden spielen, wenn es mir rausgeht.
Nein, ich habe das Achtelfinale natürlich mit einberechnet, wo dann natürlich ins Penaltyschiessen
geht. Gut, Portugal 2016.
Voilà.
Ist er so Europameister geworden?
Voilà.
Also vielleicht alles Taktik.
Nein, also look, irgendwie, ich glaube, es ist ja schon mega viel gesagt worden von allen Seiten. Es ist einfach. Irgendetwas stimmt nicht, oder? Also ich glaube, zu dem Entschluss sind wir schon in der letzten Folge auch gekommen. Ich finde einfach, die Nazi ist so ein bisschen emotionslos. Also ich finde die ganze Kampagne wahnsinnig emotionslos. Es wird, natürlich hat da ein Muri sicher auch Einfluss drauf. Ein Tami aber genauso, muss man ganz klar auch sagen. Und also die Art und Weise, die Spieler auch die Interviews geben, auch ja, irgendwie ohne Selbstkritik. Oder? Man muss denken, auch so, boah, Scheck oder Xhaka, ihr wisst ja ganz genau, jeder Mensch, der etwas von Fußball versteht, weiss, dass das nicht eure Ansprüche sein können. Ihr habt so viel erlebt in eurer Karriere, ihr seid so oft so halbe Fußballgötter erklärt worden. Jetzt steht doch auch einfach mal hin und sagt, dass es scheiße ist. Also, weißt du, was ich meine? Ich habe manchmal das Gefühl, dass das ständige Beweihräuchern von der Nazi, wo sie selber veranstaltet, das bringt doch gar niemandem etwas. So bei Muri kann ich es noch halbes verstehen, weil auf ihn prasselt halt schon brutal viel ein oder ist jetzt auch sehr viel Kritik hier prasselt, aber jetzt gerade so die Spieler, da könnten sie jetzt ein bisschen öfters mal über ihren Schatten springen. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe mich gestern auch noch ein bisschen mit Deutschland befasst, weil, oh mein Gott, was ist denn da wieder los gegen Österreich? Aber bei
vielleicht muss man als Schweiz ein bisschen abwarten, nur ganz kurz, als Einschub, darfst du weiterreden. Vielleicht muss man als Schweiz einfach kurz abwarten. Der Julian Nagelsmann wäre ja vielleicht auch noch ein guter Schweizer Nationaltrainer. Ich weiß nicht, wie lange das da noch Deutschen ist. In Deutschland wechselt es wahrscheinlich dann schon wieder. Urs Fischer wird dann dort deutscher Nazi-Trainer oder so.
Was ich dann eben wiederum bei der deutschen Diskussionskultur schon viel besser finde, ist halt, dass dann wirklich auch da werden also gestern sind die Spieler wie ein Hummels, wer ist noch? Ein Henrichs sind angestanden vor der Kamera und ja, ein Gündogan und die fressen auch sehr provokante Fragen, aber die kommen halt dann wirklich auch, also dort wird dann wirklich auch relativ klar gesagt, ja, wir sind scheiße momentan und
gut, es ist schon eine andere Situation, muss man sagen. Als Schweiz hat man das Minimalziel erreicht. Man ist qualifiziert. Ich meine, Deutschland hat mit dieser Bilanz, die sie in diesem Jahr geholt haben, in diesen Testspielen, hat sie sich für gar nichts qualifiziert. Sie haben es gegen Türkei und gegen Österreich verloren. Und auch auf eine Art und Weise, ja, wo schon Fragezeichen aufwirft. Und man ist Deutschland, oder? Ich glaube, in der Schweiz tut man sich schon auch gerne immer ein bisschen hinter dem verstecken, wir sind die kleine Schweiz. Aber wir sind die kleine Schweiz, ja, für ein Schlusszeichen, mit einem goldenen Jahrgang in den besten Jahren. Und jetzt ist die letzte Möglichkeit, zu dem, das habe ich glaube letzte Folge gesagt, aber ich bleibe dabei, es ist die letzte Möglichkeit, um mit dem goldenen Jahrgang etwas zu holen und dann musst du höhere Ansprüche haben. Und sonst kannst du auch sagen, okay, gut, dann gehen wir mit der U21 Nazi und dann ist es halt okay, wenn man gegen Rumänien verliert. Aber dann, also wenn wir auf die kleine Schweiz machen, aber man hat den wahrscheinlich wichtigsten Spieler von dem Team, das in Deutschland Ersten ist, man hat ein Stammverteidiger vom besten Team der Welt. Man hat einen Goalie vom besten Serie A-Team. Also, die Spieler sollen gefährlichst ein bisschen Ansprüche
haben. Mhm. Ja, ich verstehe. Ich glaube einfach, eben, du musst ja halt immer die Relation anschauen. Oder? Also, die Schweiz hat einfach die mit Abstand schwächste EM-Quali-Gruppe gehabt und hat sich jetzt wirklich nicht mit Raum bekleckert in der letzten Phase. Also, oder eben einfach auf gut Deutsch Scheiße gespielt. Und ich meine, ja, Deutschland hat halt Testspiel gegen ein Österreich, wo man momentan wirklich muss ernst nehmen, weil das ist wirklich eine sehr gute Mannschaft, wo der Ralf Rangnick inzwischen, glaube ich, auch ziemlich geformt hat. Und Türkei, wenn du sie anschaust, wie sie in der Quali unterwegs sind, also auch die spielen sehr dominant. Gegen die wird die Schweiz momentan wahrscheinlich auch verlieren. Also, ich sage einfach, ich finde die Art und Weise, wie kommuniziert wird, oder wenn man das Spiel so umdreht, wenn wahrscheinlich Deutschland jetzt in der Position von der Schweiz wäre, auch dort wären die Fragen ziemlich direkt, ziemlich aggressiv. Und ich bin überzeugt, man würde weniger alles probieren, ein bisschen schön zu reden, so wie es die Schweizer jetzt machen. Fände ich jetzt bessere Mittel, aber ja, ändert ja wahrscheinlich jetzt am Schluss auch nichts an der Tatsache, dass sich jetzt die Herren hinterfragen müssen. Aber ganz ehrlich, ich habe nicht, also manchmal habe ich das Gefühl, einfach jetzt quasi Druck auf den Muri auszuüben oder die ganze Zeit immer mit dem, ist jetzt der Muri der Richtige, ist jetzt der Muri der Richtige. Ich glaube, es ist der falsche Ansatz. Ich glaube, da muss man eins oder zwei Stufen höher anfangen, weil, ja.
Ich meine, es geht jetzt sicher auch um den Pierluigi Tami. Also das ist natürlich absolut auch klar. Auch die Art und Weise, wie er kommuniziert und so weiter. Also ich glaube, die Rolle kann man sicher auch hinterfragen. Nichtsdestotrotz, schlussendlich, wenn du einen Nazi-Trainer hast, der so öffentlich, und ich meine, inzwischen kann man ja wirklich davon reden, dass es ja, also es ist so klar, dass der Granit Xhaka und der Murat Yakin die Best Friends sind. Und als Nazi-Trainer, dann musst du es einfach mit dem Granit Xhaka gut haben. Und wenn der Granit Xhaka in jedem zweiten Fernsehinterview sagt, dass er auf der falschen Position aufgestellt wird, dann muss man sich halt als Nazi-Trainer schon ein bisschen hinterfragen und vielleicht von Anfang an einfach auf den Granit lassen und sagen, okay, du willst dort spielen, ich stelle dich dort auf. Und wenn nicht, muss man das Verhältnis zu uns gut schaffen, dass er eben dann nicht jedes Mal auf die Journalistenfragen auch darauf reingeht und jedes Mal eine Antwort gibt, die ein bisschen gegen den Trainer schießt. Und ja, es hat ja durchaus auch Argumentationen gegeben. Ich glaube, es hat gegen Israel ist er, glaube ich, angeschlagen gewesen, zum Beispiel. Das hat er aber nicht gesagt, sondern er hat gesagt, er hat auf der falschen Position gespielt. Also es ist so ein bisschen, also er geht wirklich auch extra dann dorthin, dass er am Muri eher schadet quasi. Und ich glaube, dort hat der Murat sicher auch den einen oder anderen Fehler gemacht. Gerade jetzt im Umgang mit Granit Xhaka, wo in diesem Team elementar wichtig ist.
Ich bleibe dabei. Etwas, wo, also ich bin jetzt generell nie so der mega grosse Schweizer Nazi-Fan gewesen, aber was mich begeistert hat, vor allem gegen das Ende von Petkovic seiner Ära, ist einfach gewesen, wie das Team und der Trainer Emotionen ausgestrahlt haben, wie sie zusammengehalten haben, wie du gemerkt hast, die Spieler gehen für ihren Trainer durchs Feuer durch und dieser Eindruck erweckt sich bei mir jetzt null. Und natürlich, es hat vielleicht auch schon anders gestöhnt, aber das war vor allem bei Muri in seiner Anfangszeit, gewesen, wo die Resultate ja auch relativ gut ausgesehen haben und so ein bisschen, wirklich wie so ein bisschen ein Perfect Match ausgesehen. Aber es ist ja auch klar, dass eben so dann wie in einer Beziehung mit der je länger sie dauert, desto besser lernt man Charaktere oder lernt sich auch die verschiedenen Charakter kennen. Und dann merkt man dann auch, das gibt halt Reibereien. Und genauso ist es gefühlt momentan bei der Schweizer Nazi und inzwischen ist die Beziehung echt emotionslos und abgeflacht.
Ja, das ist sicher so. Ich glaube, was nicht emotionslos und abgeflacht ist, das ist der beste Übergang, den man machen kann, zu einem absolut grandiosen Gespräch. Nein, es ist wirklich ein cooles Gespräch, wo wir jetzt hier im Anschluss zu hören bekommen. Und zwar war er Joel Mall bei uns zu Gast gewesen. Servet-Goli und zypriotischer Nazi-Goli. Viel Spass.
Mich nimmt ja eigentlich Wunder, Joel. Wo treffen wir dich eigentlich gerade an? Du hast ja vor ein paar Tagen erst gerade noch in der EM-Quali gegen Spanien gespielt.
Ja, jetzt bin ich mal endlich wieder daheim. Wieder im quasi Kinder-Gästezimmer. Da sehen wir noch im Hintergrund gut die Autogarage von meinem Sohn. wirklich in letzter Zeit nicht so viel daheim. Das bringt, wenn du international spielst, bringt sehr viel Vorteil, sehr viel Erfahrung. Andererseits ist es auch viel Koffer packen, ein- und auspacken und Tschüss sagen und wieder Heu sagen der Familie. Für die Kinder nicht immer einfach. Aber es sind unglaubliche Erfahrungen, die ich jetzt sammeln kann. Aber auch merkt man, wenn du, ich würde mich jetzt nicht als Topspieler, also ich spiele jetzt auch international, aber wenn du natürlich die Topspieler siehst und dann das Pensum mit diesen internationalen Spielen, Champions League, Liga, bist du immer noch vor dem Match im Hotel, vor Nachbereitung, Recovery, trainieren, das ist dann schon. Wenn dann Leute sagen, ja, Fußballer ist ein easy peasy Leben, wenn dann noch der Druck kommt und alles und die Stundenanzahl, wo du auch immer weg bist, ja. Also es ist klar, bringt sehr, sehr viel Vorteil mit sich und man darf sich eigentlich nicht beklagen, aber es ist auch schon ein anstrengendes Leben.
Aber es ist ja schon auch etwas, wo vielleicht, ich weiß nicht, ob das alle sich bewusst sind, aber wir reden hier mit einem Nationalgoalie. Zwar nicht von der Schweiz, aber von Zypern. Es ist ja schon unglaublich, wenn du plötzlich gegen Spanien in der EM-Quali spielst, oder?
Ja, es ist extrem. Also ich muss mich auch mal sehen, ja, wenn ich dann dort stehe, ich schnell kneife, was für Spieler jetzt da gerade vor mir stehen, ist ja eigentlich, ist eigentlich ein Bubentraum. Klar, es ist... ja, mit der zypriotischen Nazi, die ganze Geschichte war sehr, sehr speziell gewesen. Aber nichtsdestotrotz spielst du gegen diese Spieler und stehst in ausverkauften Stadien. Und ja, sehr, sehr dankbar für ganz viele coole Erfahrungen, die jetzt ja, unverhofft eigentlich noch gekommen sind. Ja.
Es ist ja schon, also deine Geschichte ist schon mega spannend. Oder? Also du hast jetzt eigentlich seit dieser EM-Quali, bist du der offizielle Nationalgoalie von Zypern. Du bist jetzt 32. Kannst du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern mal schnell erklären, wie es überhaupt zu dem gekommen ist?
Ja, also ich habe über 5 Jahre in Zypern verschiedene Clubs gespielt. Und ja, habe dort, mir ein bisschen einen Namen gemacht und natürlich auch viele Verbindungen geknüpft. Und in Zypern ist es so, dass du nach 5 Jahren kannst Staatsbürgerschaft beantragen kannst. Und mit Hilfe vom Verband ist das dann auch ein bisschen schneller gegangen. Also, beziehungsweise, ich muss vielleicht ein bisschen vorher anfangen. Der Trainer und der Verband haben mich eigentlich schon im Winter angefragt, ob das für mich ein Thema wäre. Weil sie sind auf der Goalie-Position jetzt nicht so extrem, extrem gut besetzt. Vor allem in der Liga sind halt fast immer überall Ausländer in der Goal. Und dann haben sie mich gefragt, ob das für mich ein Thema wäre. Und ich habe das natürlich schon anschauen, weil am Schluss ist es ja nicht einfach... ein Clubwechsel, sondern du spielst für ein Land, du musst dich auch ein Stück weit identifizieren, du singst Nationalhymne, du musst das Liebling auch ein bisschen mit Stolz tragen. Darum habe ich mir das schon lange überlegt, aber es ist auch nicht so, dass ich einfach nur spielen will und da ganz egoistisch meine persönlichen Erfahrungen sammeln. Ich habe eine sehr starke Verbindung zu Zypern. Beide meine Kinder sind dort aufgewachsen, haben dort ihren ersten Schritt gemacht. Meine Tochter ist sogar in Limassol geboren. Und ich habe extrem viele Freunde. Ich habe fast in den vier grossen Städten gelebt. Ich kenne eigentlich jedes Fleckchen auf dieser Insel und habe doch auch ein Stück Identifikation. Und ich habe dann gesagt, solange er mich wendet und solange die Leute auch mehrheitlich positiv eingestellt sind, würde ich das gerne machen und dem Team gerne helfen. Und natürlich persönlich unglaublich viele Erfahrungen können sammeln oder darf ich noch sammeln.
Wie waren die Reaktionen darauf, dass man jetzt plötzlich einen Schweizer Goalie dort im Goal hat? Also wenn es jetzt bei uns plötzlich irgendwie heisst, wir haben jetzt den, ich weiss nicht, wer könnte man sagen, den Ziggy von St. Gallen in der Schweiz im Goal. Ich weiss nicht, ob alle nur Freude hätten.
Ja, extrem geteilt. Also die Reaktionen in der Schweiz sind vor allem so erstaunen, cool, hey, mega speziell und wow, erzähl, wie ist das passiert und hey, top für dich. In Zypern schon auch eher geteilt. Ja, verstehe ich aber auch. Also genau wie es so in der Schweiz wäre, in Zypern, wir haben dort hat es halt nicht viele Sekundos in der Nazi. Es gibt ein paar. Also das Gleiche haben sie jetzt mit einem Franzosen und einem Brasilianer gleichzeitig gemacht. Und ich habe mich dieser Kritik auch gestellt und ich habe das auch völlig verständlich. Ich verstehe das auch und ich habe auch gesagt, wenn das ein Problem ist für zu viel oder wenn das irgendwie ganz negativ aufsteht, ich will niemandem irgendwie auf die Füße treten, sondern ich möchte auch helfen. Ich möchte können etwas zurückgeben im Land. Und klar, es ist ab und zu wieder, wieder jetzt Reaktionen, die jetzt nicht so positiv sind. Es ist auch klar, dass jetzt Goalies in Zypern nicht unbedingt Freude haben, dass ein quasi ein Ausländer ihnen vor die Nase gestellt wird. Aber ich habe mit denen ein sehr offenes, gutes Verhältnis. Mit den meisten habe ich zusammengespielt und die wissen auch, also die hat das Gleiche in meiner Position gemacht und jetzt haben wir uns damit arrangiert und das klappt eigentlich ganz gut.
Wenn wir Quali anschauen, kein Was? Sieg gegen 8 Spiele, oder? 3 Goal geschossen. Wie hast jetzt du Quali erlebt? Jetzt, das letzte Mal muss man positiv erwähnen, 1-3 gegen Spanien ist ja eigentlich ein Top, also ein gutes Resultat, wenn man so sagen will. Wie hast du Quali erlebt?
Ja, klar, bei mir ist am Anfang so ein bisschen das ganze Neue und selber, sich viel selber mit meinen persönlichen Sachen so umschlagen. Und je länger es dann gegangen ist, desto mehr habe ich dann auch gemerkt, ja, wir sind selber alle auch nicht zufrieden gewesen. Also Zypern hat noch nie mit 0 Punkten Quali abgeschlossen. Aber man muss dann halt schon sehen, wir haben mit Abstand die stärkste Quali-Gruppe. Wenn du alle vergleichst, wir haben mit Spanien, Schottland, wo in unglaublicher Form ist, wir haben Norwegen, wo wirklich, wirklich top ist. Und dann haben wir auch Georgien, wo auf dem Papier auch praktisch auf jeder Position besser besetzt ist. Klar, in diesen zwei Spielen hätten wir mehr erhofft. Vor allem im Hinspiel daheim sind wir eigentlich besser gewesen und haben unglücklich 2-1 verloren. Im Rückspiel sind wir auch besser gewesen in der ersten Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit dann trotzdem untergegangen. Und klar ist, sind wir sehr unhappy über die 0 Punkte. Aber wir haben dann auch gesehen, jetzt haben wir zum Beispiel im Freundschaftsspiel Litauen geschlagen und Litauen hat in ihrer Gruppe 8 Punkte gemacht und wir sind klar besser gewesen als die. Also nicht, dass wir jetzt... aber wir sind wirklich besser als das Bild, das wir jetzt abgegeben haben. Wir haben schon Qualität in der Mannschaft. Klar, jetzt nicht übermäßig. Und auf dem Papier sind wir die schlechteste Mannschaft in dieser Gruppe gewesen. Aber 0 Punkte ist schon ein bisschen enttäuschend gewesen.
Ja, aber als Goalie gebe ja eben 28 Gegengol, das sind schon auch recht viel, oder? Hast du es gut können wegstecken?
Teils. Ist ja auch nicht immer super ausgesehen und natürlich gehen viele Saves dann auch unter, weil es interessiert halt nicht mehr, wenn du 3-0 noch einen hast. Klar, du musst es dann irgendwie ja, für dich selber können einordnen können, natürlich das Bestmögliche wollen machen. Am Schluss, ja, wenn du nur die Statistik anschaust, ist es natürlich nicht so cool. Ja.
Wie sind eigentlich so ein bisschen die Fans und so zu Zypern? Kann man sich das so vorstellen wie in Griechenland oder so, wenn ihr dort shootet? Oder interessiert das niemand? Oder wie geht das ab, wenn dort ein Länderspiel ist und man jetzt eben daheim gegen Spanien spielt?
Also die Insel ist extrem Fußball interessiert und auch sehr euphorisch. Und ja, wie man sich die Fans in Griechenland und in Zypern kann vorstellen kann. Also aber das ist vor allem auch in den Ligaspielen. Jeder in Zypern hat eigentlich seinen Verein. Und dort kann es dann wirklich heiß zu und her gehen bei den grossen Spielen. Es ist dann immer cool, wenn du mit der Familie schauen gehst. Kann es dann schon ein bisschen gefährlich werden. Für die Nazi ist jetzt die Begeisterung noch nicht so gross oder nicht so gross. Nichtsdestotrotz sind die grossen Spiele sind ausverkauft gewesen, aber ja, jetzt auch mehrheitlich aus dem Interesse, ja, wenn ein Haaland kommt oder die spanische Nationalmannschaft. Man sieht es dann schon, jetzt im Freundschaftsspiel gegen Litauen jetzt dann sehr, sehr wenig gehabt. Aber Spanien ist ausverkauft gewesen, Norwegen ist ausverkauft gewesen, Schottland ist ausverkauft gewesen. Trotzdem müssen wir halt aber auch die Begeisterung mit den Leistungen auch wieder ein bisschen können auslösen.
Was hast du dir... Eben, es war ein Prozess gewesen, und du gesagt, hey, ich mache das. Ist das noch so ein Traum, den du vorher nicht erfüllen konntest, für eine Nation aufzulaufen? Ist das schon nochmal etwas ganz anderes als so der Vereinsfußball, den du bis jetzt kenntest, oder?
Ja, mega anders. Mega, mega wie in einem Film, weil du lebst wirklich das Leben, wo die Topspieler auch leben. Weil ja, du reist die ganze Zeit, bist immer in den Hotels. Es ist alles sehr, sehr professionell in Zypern, wirklich. Also das ist schon vergleichbar, glaube ich, so von der Organisation und alles wie die Schweizer Nazi. Und ja, das nochmal können zu leben und so zu haben, ist wirklich cool. Und ich geniesse es. Also ich nehme alles mit, was ich mitnehmen kann aus dem Fußballerleben, suche das auf, die Erfahrungen, und die versuche das fest zu speichern. Und ja, es ist für alle speziell in meinem Umfeld.
Wenn wir nochmal eben zurückschauen jetzt auf die letzten paar Jahre, wahrscheinlich kein anderer Schweizer Fußballer kennt den zypriotischen Fußball so gut wie du und auch so viele Facetten schon erlebt dort. Für mich selber über den zypriotischen Fußball ist ja nicht so viel bekannt. Manchmal halt auch, sage jetzt mal, ein paar kritische Sachen auch, oder? Hat ja auch immer wieder Berichterstattungen gegeben für gewisse Unseriositäten, sagen wir es mal so. Hast du da in deiner Vergangenheit mal etwas erlebt? In dieser Richtung?
Nein. Also persönlich kann ich jetzt da nichts berichten. Also klar gibt es manchmal wieder ein bisschen Gerüchte und anscheinend soll es früher anders gewesen sein. Aber ich glaube, dass auch Zypern ist viel professioneller geworden und dass die Sachen, die vielleicht früher, das kann ich nicht sagen, das wird erzählt in den Cafés, das kann ich so nicht bestätigen. Klar muss Zypern in Sachen Organisation und Struktur in den Clubs schon noch ein bisschen aufholen, was vor allem, also der Gap zwischen den guten und den schlechten Teams ist noch extrem, extrem gross. Und in den schlechten Teams wird schon noch nicht ganz professionell geschafft. Aber was du jetzt ansprichst, das kann ich jetzt so nicht irgendwie bestätigen oder dir jetzt irgendwie einen coolen Fall erzählen. Oder einen spannenden, cool wäre es nicht.
Darum, gut, wenn du betroffen bist oder nicht. Oder?
Ja, gut. Ja, klar. Aber nein, es ist auch wirklich... also die Verbände schauen und du bekommst auch immer wieder Schulungen, wenn irgendjemand dich anspricht oder so, hast du sofort eine Nummer oder den Red Button, wo du dann sofort musst berichten, dass das irgendetwas läuft. Und es gibt auch immer wieder Gerüchte, aber ich kann jetzt da nicht irgendetwas bestätigen oder so.
Also, man muss dazu sagen, also wir leben gerade in Zeiten, wo in der Serie A jeden Spieler oder mehrere Spieler gebüßt worden sind für Wettspielaktivitäten und so. Also Unseriositäten gibt es ja auch in anderen Ligen. Nur ich glaube, Zypern ist schon ab und zu mal in diesem Kontext sicher negativ genannt worden, oder?
Ja, das glaube ich auch, ja. Klar. Und die Leute sind auch noch ein bisschen brennt von dem. Also es ist halt immer, der APOEL Nicosia ist so der Top-Verein gewesen. Und wo ich gekommen bin, ist es klar gewesen, alle haben gesagt, ja, aber die haben halt immer die Schiris auf ihrer Seite. Also das ist so wie verankert gewesen in allen Köpfen, dass die, also, und dann teilweise, ja, wenn dann das so verankert ist, dann hat jede Situation vom Schiri wird einem dann so ausgelegt, dass ja, ist ja klar. Aber ja, mir ist dann ab und zu, hat es mir dann auch von Nerven gesagt, ja, hör doch auf, das ist, also, der Schiedsrichter macht auch Fehler, also, und ich kann es nicht immer gerade sagen, es ist so und so. Und ja, mit dem VAR und allem hat sich dann das eh auch gebessert. Und ich glaube, jetzt ist auch die Liga in Zypern wieder ein bisschen ausgeglichener. Es hat viele russische Investoren und zwei Clubs, die jetzt wirklich professionell arbeiten und sehr, sehr viele finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Und die werden jetzt auch, also Aris Limassol ist jetzt auch in der Europa League und da wird schon etwas kommen. Ja.
APOEL Nicosia habe ich mal sogar im Stadion gesehen, fällt mir jetzt gerade ein. Wir waren einmal in Zypern im Trainingslager mit dem Club, wo ich gespielt habe. Also Amateurfußball. Und da sind wir APOEL Nicosia schauen. Das ist schon, also so wie ich es in Erinnerung habe, unglaublich geile Stimmung gewesen dort drin. Also es ist, glaube ich, Europa League Achtelfinale oder Viertelfinale gewesen. Es war recht weit gewesen.
Ja.
Müsst ihr kurz noch recherchieren, gegen wer? Es war Athletic Bilbao, kann das sein? Hey, ich weiss nur noch alles so halb, aber es ist einmal auf jeden Fall eine geile Stimmung. Also dort habe ich schon gemerkt, da geht schon etwas.
Ja, die haben auch wirklich die erfolgreiche Jahre gehabt. Ich glaube, die Champions League Gruppenphase überstanden. Und damals war es wirklich der Top-Club gewesen. Jetzt war es ein bisschen ähnlich wie Basel, aber das Jahr haben sie sich jetzt wieder gefangen. Und ja, jetzt ist es ausgeglichener. Aber ja, wie du sagst, also, es kann dann schon abgehen hier in Zypern. Also wenn du dann so ein Spiel hast, dann ist das Stadion sehr laut.
Und jetzt, also Griechenland ist ja zum Beispiel mega bekannt für die Ultrakultur. Ist die bei Zypern auch so ausgeprägt?
Ja, bei der Omonia Nicosia hat viele Fans, APOEL Nicosia, Apollon Limassol. Die haben ja zum Beispiel die Basel rausgerührt aus der Europa League Quali vor ein paar Jahren. Es ist halt so gewesen, dass gerade als ich gekommen bin, haben sie gerade so eine Fankarte eingeführt, um extra die Ultras ist ein bisschen überbordet. Und da sind damals auch Steine geflogen und Familien haben sich nicht mehr ins Stadion getraut. Und dann haben sie angefangen mit dieser Fankarte, wo du dich quasi identifizieren musst. Und dann haben sich alle die Ultragruppen, ich glaube zwei oder drei Jahre, sind die gar nicht ins Stadion gekommen. Dann war auch noch Corona gewesen. Also an meine Anfangszeit in Zypern ist jetzt nicht so, dass mir das extrem aufgefallen ist, weil das halt alles ein bisschen verschwunden war. Aber das ist jetzt wieder gekommen, die letzten zwei Jahre.
Und aber jetzt ist es wieder gekommen, sorry, das nimmt mich schon ein Wunder, wegen dieser, also man hat sich quasi als Stadiongänger identifizieren.
Ja, auch alle, die mich besuchen, haben zuerst müssen quasi mit der Identitätskarte und dem Passfoto zuerst müssen so einen Ausweis machen, bevor ich ihnen ein Ticket ausstellen
konnte. Ach krass. Und ist das immer noch so?
Jetzt? Ja, ist immer noch so.
Und die Ultras haben sich jetzt inzwischen mit dem abgefunden?
Ja, oder? Jetzt, mittlerweile gehen sie wieder ins Stadion. Ja. Ich weiß nicht, ob sie einen Weg gefunden haben.
Weil das ist ja, glaube ich, ein riesiger Streitpunkt, den es momentan in der Schweiz gibt. Oder?
Ja, also, in Zypern haben sie es aber müssen machen. Es ist wirklich, glaube ich, wirklich nicht mehr gegangen. Und darum hat sich das ein bisschen beruhigt. Leider auf Kosten von der Stimmung und von der ausverkauften Stadien. Und jetzt, weiß nicht, jetzt geht es, glaube ich, schon ein bisschen gesitteter zu und her. Und die Stadien sind auch wieder voll.
Jetzt ist es schon noch speziell. Du bist jetzt seit diesem Jahr bist Nationalspieler von Zypern, aber jetzt seit dem Sommer bist du wieder in der Schweiz. Was war der Grund, dass du jetzt das als Nazi-Goalie von Zypern hast, irgendwie keine Lust mehr auf Zypern gehabt? Oder wie ist das gekommen?
Ja, das ist auch ein bisschen speziell. Das haben wir, ist mir dann auch ein bisschen negativ ausgelegt worden. Ja, jetzt hast du den Pass und jetzt gehst du wieder. Ist so ein bisschen, ja, aber ich wäre eigentlich schon gerne in Zypern geblieben. Aber halt eigentlich nur bei den Top-Clubs und die, die professionell geführt worden sind. Und die ist meistens ein Ausländer, wegen dem Kontingent, haben die meistens nur ein Ausländer als Goalie. Und die Plätze sind besetzt gewesen. Und ich habe eigentlich schon am Anfang gehabt, also das ist etwa gleichzeitig schon, wo das mit Zypern, mit der Nazi kam, habe ich angefangen, dann Anfangsjahr mit Servet zu reden. Und für mich war das einfach eine Option gewesen, die extrem gepasst hat, mit dem Trainer, mit dem Club. Und ja, ich habe schon auch immer sportlich mit der Rückkehr in die Super League geliebäugelt. Es ist aber nie dazu gekommen. Also im Winter hat es eine Option gegeben, es hat vor 2 Jahren mal eine Option gegeben, aber es dann halt immer so viele Faktoren passen, dass so ein Wechsel zustande kommt. Und jetzt im Sommer bin ich ablösefrei gewesen. Und Servet hat genau so das Profil gesucht, wie ich gewesen bin. Und das ist irgendwie, hat einfach alles gepasst. Und darum ist es dann, dass es wirklich gar keine grosse Überlegungszeit braucht. Das war verhandelt und dumm gemacht, ohne irgendwelche anderen Optionen jetzt noch. Oder abwarten, was im Sommer noch könnte passieren. Weil auf das habe ich wirklich keinen Bock. Ich kann euch sagen, also ablösefrei oder vertragslos sein, das ist für einen Fußballer nicht wirklich einfach, vor allem wenn du eine Familie hast. Darum bin ich auch ein Typ, der jetzt nicht unbedingt gamble will. Und da bin ich wirklich froh gewesen, dass das eigentlich schon ganz früh klar war, dass ich in die Schweiz zurückkomme und wieder einen Vertrag habe.
Du musst quasi, also sind nicht ein Ausländer auf dieser Position, aber du bist ja jetzt gar kein Ausländer mehr. Also das Kontingent hat es jetzt wie nicht mehr gebraucht, aber zu dem Zeitpunkt, wo du mit Servet verhandelt hast, in dem Fall schon noch. Oder wie ja, ist das gewesen? Also nur, dass es ganz klar
wird. Das ist auch gar noch nicht bekannt gewesen. Und da haben so viele Formalitäten noch müssen geklärt werden, dass das wirklich klappt. Habe ich auch eigentlich noch nicht gewusst, dass das wirklich auch dann so schnell geht und dass das auch wirklich alles geht. Oder ob da irgendwie ein Stolperstein diplomatisch oder noch kommt, ist nicht so klar gewesen. Plus, ich glaube sogar die Regelung, dass ich irgendwie nicht als wirklich Zypriot gilt in dem Kontingent. Also ich bin nicht ganz sicher, aber bin da nicht ganz überzeugt, ob das komplett einfach gewesen wäre, mich als so Zypriot in der Liga anzumelden für das Kontingent. Aber das ist am Schluss gar kein Thema mehr gewesen.
Ich habe nur... Sorry, gut, ich versuche unterbrechen. Ich habe nur vorher gemeint, du hast einen interessanten Punkt angesprochen, eben das mit dem vertragslos ziehen. Das ist so das Worst-Case-Szenario. Das war ja bei dir im Sommer 2022 der Fall gewesen, gell? Dort hast du nämlich eigentlich zurückkommen in die Schweiz und dann musst du feststellen, es gibt gar keine Nachfrage.
Ja. Also im Fußball geht es schnell auf, schnell runter und ab 30 bist du eigentlich verbraucht. Und dann bist du, vorher ist es mega cool, wenn der Vertrag ausläuft. Es gibt ganz viele Optionen, weil du natürlich gratis bist. Aber dazumals hat es die Optionen, die ich eigentlich in Betracht gezogen habe, sind wirklich nicht gekommen. Es sind viele andere Sachen gekommen, aber ich hatte 2 Kinder schon gehabt und auch wirklich Wünsche und habe nicht alles annehmen, weil ich jetzt wirklich auch schon viel erlebt habe im Fußball. Und vordergründig wirklich, ich möchte Spass haben oder ich möchte jeden Morgen gerne ins Training gehen. Und das ist, ich will nicht, dass Fußball hauptsächlich wirklich wie Arbeit anfühlt. Das ist das grosse Privileg. Ich habe meine Leidenschaft können zum Beruf machen und gehe unglaublich gerne trainieren. Klar, es gibt nicht jeden Tag, wo ich sage, juhu, ich kann jetzt trainieren oder ich spiele Fußball. Das ist ja völlig normal. Aber es muss mehrheitlich so sein. Wenn es nicht mehr so ist, dann werde ich auch nicht im Fußball spielen. Aber ich habe die Leidenschaft und die Liebe für den Fußball eben schon noch und möchte auch in einem professionellen Umfeld für mich und auch in einem Club oder in einem Land oder in einer Stadt, wo für meine Familie stimmt, zu haben. Und das hat es sehr eingegrenzt und vor einem Jahr war das dann sehr, sehr schwierig gewesen. Und dann haben wir eben doch nochmal, eigentlich haben wir uns schon in Zypern verabschiedet. Aber weil auch meine Kids, meine Frau fühlen sich so wohl in Zypern, wir haben dort ein Umfeld, dann haben wir nochmal ein Jahr angehängt. Ja.
Es ist ja, also ich stelle mir das schon sehr geil vor irgendwie. Aber das ist wahrscheinlich einfach nur so die Vorstellung, die man von außen hat. Aber einfach so Fußballprofi auf Zypern. Also es klingt ja schon irgendwie so ein bisschen sehr, sehr paradiesisch.
Wissen, was meine Kollegen die ganze Zeit gesagt haben? Die haben gesagt, ich lebe einfach nur Strand, ein bisschen Fußball, ein bisschen kicken, ein bisschen verdienen. Einfach nur das. Aber ja, so einfach ist es nicht. Klar, hast du einfach wirklich das Klima und das Land, das unglaublich ist. Auch jetzt, wenn ich in der Nazi-Pause jetzt letzte Woche da war und bei 28 Grad nochmal draußen war und so, und dann kommst du heim und es schifft nur. Es hat so viele Vorzüge, Zypern, aber wie halt der Mensch dann ist, wenn du, ja, du hast ja dann gleich deinen Alltag, du hast gleich deine Probleme und du bist nicht in der Ferien in Zypern. Also du bist nicht im inklusive Hotel jeden Tag du hast gleich den Kindergarten, du hast eine Frau, die ihre Sachen macht in der Stadt, du hast Verpflichtungen. Aber klar ist es so, dass du dann an einem freien Tag hast du ein Auto nehmen konntest und dann bist du im Nisi Beach und am schönsten Wasser. Und ja, das wird uns schon fehlen. Wir haben das, ja, ein bisschen Vitamin-D-Kapsel gekauft, dass wir ein bisschen ausgleichen können. Aber ja, wir haben auch extrem viel vermisst an der Schweiz. Wenn du natürlich das Leben nur hast, dann vermissest du die frische Luft, dann vermissest du das Grüne, dann vermissest du Berge. Und vor allem, was vermissest, ist halt deine engen Freunde und Familie. Das ist das,
was ist, ja. Was ist eigentlich typisch zypriotisch?
Halloumi, alte Kaffee, Siga Siga, also es ist so, die Mentalität ist einfach alles ein bisschen anders, das Essen ist extrem cool. Ich nehme sehr, sehr viel mit, auch von der Mentalität, natürlich nicht alles. Ich finde so einen Mix zwischen der Schweizer Diszipliniertheit und Pünktlichkeit und alles muss geregelt sein, gemixt mit dem Zypriotischen, ja, wird schon. Und immer Zeit für ein Käferli, so ein bisschen, ja, etwas dazwischen nehme ich gerne mit und ja, versuche auch umzusetzen.
Mhm. Also sprichst du so ein bisschen Lockerheit an, der zypriotisch lockerer wie der Schweizer?
Ja, viel lockerer, ja. Aber manchmal auch zu locker. Also wenn du natürlich mal etwas brauchst oder irgendwelche Dokumente oder irgendwelche Termine, ja, ist jetzt nicht schlimm, wenn du ein bisschen zu spät kommt oder wenn das nicht kommt oder ja, kein Problem. Aber es ist doch ein Problem nachher.
Hast du einen Spitznamen gehabt als Goalie in Zypern?
Ja, Mal the Wall ist eigentlich.
Mal the Wall?
Das ist nicht wahnsinnig kreativ, hä?
Nein, es ist nicht wirklich.
Ja, aber er liegt auf der Hand.
Ja, das stimmt.
Ja, und dann hat er einen Weiler zugeschlagen. Mit dem, wo du, und da freut sich mein Aarauer Herz natürlich ganz besonders, mit dem, wo du schon mal eine Erfolgsgeschichte geschrieben hast.
Ja.
Hat fast 10 Jahre später, oder etwa 10 Jahre später?
Ja,
ich glaube. Es war 2013, sage ich.
Es ist fast Schicksal.
Als Nicht-Aarauer in der Runde.
Fast Schicksal. Hat zugeschlagen und hat dich zu Servette geholt.
Ja, es war nicht unbedingt nur er, weil ich habe eigentlich eben schon vorher mit dem Senderos, der Sportchef, mit dem habe ich bei GC zusammengespielt. Der hat das damals eigentlich schon initiiert und ich bin dann schon auf der Liste gewesen. Und der Sportchef hat dann eigentlich ein paar Goalies auf den Tisch gelegt schon am Anfang, weil der René hat ja auch schon ganz früh unterschrieben. Und René hat dann gesagt, ja, das passt. Und für mich jetzt auch passt. Und natürlich, wieder mit dem René zu arbeiten, ist sehr, sehr speziell. Uns verbinden natürlich viel. Also die Zeit hat uns in Aarau geprägt. Und ich meine auch er sagt, er hat ja dann nachher wirklich noch einen schönen Weg gemacht und erfolgreich und in der ganzen Welt umeinander. Und er sagt, sowohl wie in Aarau habe ich mich eigentlich nie gefühlt. Also der Vibe und das, was ich in Aarau erlebt habe, das habe ich eigentlich sonst nie gehabt, obwohl er jetzt viel professioneller, viel höherem Niveau gespielt oder trainiert hat. Und das ist ja bei mir eigentlich ähnlich. Also das ist, in Aarau war sehr, sehr speziell gewesen.
Man muss vielleicht dazu sagen, ich weiß nicht, ob das ganz allen unseren Hörerinnen und Hörern bewusst ist, eben 2013, damals, ich glaube, du etwa 20, René Weiler, noch ein unbekannter Trainer, in dieser Fußballwelt haben ja, zusammen den Aufstieg, den Wiederaufstieg vom FC Aarau in die Super League können realisieren. Hat dann glaub, zwei Saison lang gehabt. Der René ist dann glaub, auch weitergezogen, oder? Nach dem
Aufstieg. Ja, der René hat noch ein erfolgreiches Jahr der Liga erhalt gemacht und dann hat er sich.
Ah, stimmt, ja. Ja, genau, eben das zu dieser Zeit. Und jetzt muss man ja sagen, bei Servet, es scheint wieder zu funktionieren. Also du bist eigentlich für ein paar wahrscheinlich auch ein bisschen überraschend, aber hast relativ schnell einen Standplatz können erkämpfen bei diesem Verein. Unter anderem dank einem völlig überragenden Auftritt in der Champions League-Qualifikation, wo der verletzte Jeremy Frick rausgegangen ist. Du bist eingewechselt worden, hast deine Mannschaft zum Sieg gehext. Daraufhin Stammspieler, Stammgoalie wurde. Erzähl uns doch mal ein bisschen. Die Zeit ist ja jetzt, die Entwicklung bei Genf ist ja jetzt eigentlich crazy, oder?
Ja, das kann man schon so sagen. Also ich bin ja auch realistisch und ich habe schon gewusst, wie ich zu Servette komme und was der Jeremy für einen Status hat. Dort, er hat ja so viele Jahre dort gespielt, auch aufgestiegen und am ganzen Projekt mitgeschafft. Und da war mir schon klar gewesen, dass es sehr, sehr schwierig wird, auf meine Einsätze zu kommen. Und dann, ja, wie es halt so ist, auf der Goalie-Position gerade von einer Verletzung profitieren und ja, halt wirklich auch gerade im entscheidenden Spiel und dann auch gerade können helfen für den grössten, fast den grössten Erfolg von dem Club. Das war für mich persönlich natürlich ein super Start gewesen und haben ja gerade positiv in allen Köpfen gesehen und haben dann versucht, das Bestmögliche weiterzumachen und haben immer wieder meine Einsätze bekommen. Und jetzt, Stammplatz sagst du, aber wir sind ja eigentlich immer noch, das ist alles undefiniert. Wir pushen uns gegenseitig, haben ein sehr, sehr cooles Verhältnis zusammen und natürlich bin ich froh, wenn ich möglichst viel Spiel machen kann. Und im Moment läuft es sehr gut. Wir sind sehr erfolgreich in der Liga. Also jetzt sechs Siege am Stück hat es, glaube ich, auch noch nie gegeben bei Servette. Und ich versuche tagtäglich mein Bestes zu geben. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Du sagst, ihr habt ein gutes Verhältnis und ihr pusht einander gegenseitig. Aber ich stelle mir das schon noch speziell vor. Jetzt ist auch gerade aus der Position von Frick, oder? Wo der ist eigentlich eine Vereinsikone, der steht für den Club. Und nachher kommt einer wieder zurück in die Schweiz, verdrängt ihn. Wir sind in einem ähnlichen Alter. Ich glaube, er hat 93er-Jahrgang und du 91er-Jahrgang. Aber beide sind 30 gewesen, sind eigentlich etablierte Goalies, auch vom Alter her und so. Ist wahrscheinlich schon noch ein spezielles Verhältnis, das man da zueinander hat, oder?
Ja, mega. Also gut, das ist einfach so, bei uns als Goalie wachst du ja so auf. Also seit ich 15 bin, habe ich einen Konkurrent, wo tagtäglich gemessen wirst. Ich bin halt von Anfang an wirklich gerade proaktiv ein bisschen auf Goalies zugegangen und habe gesagt, schaut, für mich ist es mega wichtig, ein gutes Verhältnis zu haben. Ich werde keine irgendwelche Spiele hinter dem Rücken machen. Der Konkurrenzkampf ist auf dem Platz und nicht neben dem Platz, weil ich will nicht jeden Tag ins Training kommen und wissen, ich weiß nicht, ob der mir das Messer in den Rücken hat, jetzt könnte ich dem noch irgendwie eine Falle stellen oder blöd über den reden mit dem Schurni und noch ein bisschen da und den Goalie-Trainer noch ein bisschen hintendurch manipulieren. Und das ist einfach, so erfahrungsgemäß schiessest du da immer ins eigene Bein und es ist auch wirklich nicht cool, wenn du so ein Verhältnis hast und ich habe selten, wirklich selten ein schlechtes Verhältnis gehabt zu meinem Konkurrenten. Das hat es sicher ab und zu gegeben. Klar, mit dem ganzen Druck und allem ist es jetzt vielleicht nicht so, dass wir jeden zweiten Tag zusammen gehen zu Nacht essen. Aber es ist wirklich ein recht respektvolles Verhältnis und wir reden auch über andere Sachen als Fußball. Ist für mich logischerweise schon klar. Also, er nicht Freudensprünge macht, jetzt kommt der und spielt das Spiel und ich darf amigs nicht spielen. Also, es ist ja völlig logisch. Aber er macht das sehr professionell und ich versuche jetzt auch nicht, ihm irgendwie den Status wegzunehmen. Oder er hat sich da erarbeitet und ist weiterhin eine grosse Persönlichkeit in der Kabine und im Verein und das kann ihm auch niemand nehmen. Aber klar versuche ich auch meine Sachen gut zu machen und möglichst viel zu spielen. Ne? Klar eckt es dann manchmal an, also das beides geht nicht immer alles, aber das ist der Fußball. Und mit dem haben wir, oder wenn du sagst, über 30-Jährige, also haben vor allem ich gelernt, mit dem können umzugehen und nehme das relativ gelassen.
Aber auffallend ist ja schon, eben, du hast gesagt, so ganz klar ist es nicht definiert, wer der Stammgoalie ist. Was ich einfach noch interessant finde an der Entwicklung ist, also du hast eigentlich dafür gesorgt, mit dem Spiel gegen Genk, ist, glaub ich, oder? Dass er international kann spielen kann. Nachher sind gegen die Rangers gescheitert, aber es hat ja dann trotzdem quasi für die Europa League gelangen zum Spielen. Die Europa League-Einsätze kommt jetzt aber der Jeremy über, während du die ganze Zeit in der Liga darfst spielen. Also ist es jetzt einfach so aufgeteilt, oder wie erklärt sich das?
Nein, ich glaube nicht. Das hat sich jetzt irgendwie einfach so ergeben. Also irgendwie hat die Mannschaft mit mir in der Liga einfach gerade irgendwie eine Erfolgswelle. Wir gewinnen in das Spiel, wieso solltest du in der Liga wechseln? Und dann sind zwischen ihnen die Europa-League-Spiele, wo dann halt die Option geben, auch zu wechseln und den Jeremy zu spielen. Aber da musst du mit dem René reden. Du weißt, der René ist nicht ein 0815-Trainer und bei ihm musst du auch wöchentlich dich beweisen. Und darum weiss ich auch, in 3 Monaten kann ich komplett Stammgoalie sein oder kann ich wieder auf der Bank sein. Das ist halt einfach so. Und das macht mich jetzt auch nicht nervös.
Aber weißt du was, Joel, es erinnert mich ein bisschen an eine Zeit, wo es dir nicht so gut gelaufen ist, glaube ich. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber da, als du auf die Fahrer zu GC gewechselt bist, dort hast du, glaube ich, schon mal so eine Situation gehabt, gell? Dort bist du nämlich, dort sind der, glaub, du und der Vasic, oder? Und dort war auch nicht so ganz klar gewesen, wer ist eigentlich das Nummer 1 von diesem GC-Team, oder?
Ja, gut, also ich hatte viele Situationen in meiner Karriere, wo das auch immer wieder so war. Ich meine, der René hat mich dann ja nachher auch rasiert, wo der Unterstall kam ist bei Aarau. Und habe dann eigentlich auch fast am Anfang in der Super League eigentlich gar nicht mehr gespielt. Und bei GC, ja, ist das einfach ein bisschen unglücklich gelöst worden, weil auch Kommunikation wirklich nicht so gut war. Und da haben wir beide irgendwie am Schluss Selbstvertrauen, weil damals es ist ja nicht so gewesen, dass wir beide wie jetzt, der Jeremy und ich, über 30 gewesen sind, sondern der Vas und ich, wir sind beide relativ jung gewesen. Und als junger Goalie und du weißt, ja, jetzt machst du vielleicht einen Fehler und dann spielst du das nächste Spiel sicher nicht mehr. Es kann dann schon auch hemmen. Also klar, du kannst dich gegenseitig pushen zu noch mehr Leistung, aber als Goalie die Sicherheit zu haben und zu wissen, ja, du spielst auch, ist schon auch wichtig. Und vor allem, wenn du jung bist. Und bei GC hat es uns dort beide ein bisschen, also ich sage nicht kaputt gemacht, aber ja, Performance hat dort am Anfang der Show von beiden ein bisschen gelitten, weil das einfach sehr schlecht kommuniziert und schlecht gelöst wurde.
Aber ist das jetzt bisher auch nur möglich, sagst du jetzt, weil es halt zwei eben erfahrene Goalies sind? Wenn jetzt, ich sage jetzt, der andere Goalie, der jetzt bisher schon mal gewesen wäre, wenn das jetzt ein 22-Jähriger gewesen wäre, der letzte Saison den Durchbruch hatte, also, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht das Schleuste, wenn du dann mal holst in die Schweiz und dann das Goal stellst, oder?
Ja, also weißt du, ehrlicherweise klappt es jetzt auch wirklich gut, weil wir auch so viel Spiel haben. Das heisst, jeder hat seine Pace, jeder hat seinen Rhythmus. Klar wird wahrscheinlich, wenn dann irgendwann die Europa League wegfällt, also jetzt hoffen wir natürlich, dass wir eine Conference League mit dem dritten Platz dann nochmal ein bisschen weiterziehen
können. Ja, das hat ja eine Schweizer Mannschaft im Conference League Halbfinale gehabt, also das werden wir jetzt übertreffen, oder?
Absolut, nein, das ist dann viel möglich, ja. Aber ich sage nur, wenn das mal wegfallen würde und du hast wirklich nur die Liga, also ja, gut, den Cup haben wir auch noch, ein Viertelfinale gegen Tölemo kann auch noch eine coole Geschichte werden. Dann kann es dann vielleicht schon wieder ein bisschen anders aussehen, dass dann irgendwie einer, ich oder er, nicht mehr zufrieden ist. So wird es wahrscheinlich dann schon kommen, aber ja, das ist der Fußball, das ist unser tagtägliches Brot, das gehört halt einfach dazu.
Komm, ich möchte gerne noch schnell bei Serbien bleiben, oder? Weil wir haben es ja schon eingangs vom Podcast diskutiert, wir Deutschschweizer haben so keine Ahnung, was in den Westschweizer Fußballern so abgeht.
Ja, das ist Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn, das interessiert einfach niemand. Also auch meine Freunde, die das erste Mal, glaube ich, im Stade de Genève waren und auch mal ein bisschen informiert, die Medien berichten wirklich nur immer aus Sicht der anderen Vereine. Also wenn du gegen Basel spielst, dann geht es um Basel und dann am Schluss vielleicht noch ein Sätzchen über Serbien. Auch die Podcasts, die ich damals höre in der Schweiz, Servet, im Nebensatz. Ah ja, die haben dann 6-mal in Folge gewonnen. Ja, die sind nicht so schlecht. Aber und weiter geht es mit irgendwie, ja, St. Gallen, viel cooler da. Ja, ist halt so. Ja.
Der Rüstigraben, der ist einfach, der muss enorm breit sein.
Ja.
Ist er. Nein, aber Eben, ihr seid das formstärkste Team von der Liga. Aktuell, was sind ihr? 2 Punkte hinter der Schweiz?
Hey, das kannst du nicht mal sagen, weil...
Drei Punkte hinter der Schweiz.
Ist eigentlich völlig egal. Also das ist wirklich, kommt jetzt und, wirklich nicht wirklich drauf an.
Und mich dunkt, oder? Ich glaube, gut, die letzten paar Jahre Servet eigentlich immer mega gute Ansätze, nur die Konstanz war immer so ein Thema gewesen. Also dass man es dann auch wirklich durchziehen kann. Ich mag mich noch erinnern, ob es letzte oder vorletzte Saison war, eigentlich eine unheimliche Niederlage oder eine unheimliche Serie ohne Sieg, glaube ich, mega lang. Potenzial immer rum, nur nie so ganz richtig die PS auf die Straße gebracht. Und ich habe bis jetzt den Eindruck, in dieser Saison bringen wir eben die PS auf die Straße. Plus, es läuft sogar noch international einigermaßen nach Plan. Was hat Klick gemacht? Ist das der René Weiler?
Gut, es ist mein erstes Jahr, darum kann ich das vorher nicht so gut beurteilen. Aber
du hast auch Mitspieler, die vielleicht
etwas erzählen oder so. Ja, aber klar, es ist die letzten Jahre gut gelaufen, aber man muss halt auch einfach sehen, also gut gelaufen, also die Superliga ist so eng. Ich meine, letztes Jahr bist du Zweiter geworden, aber hättest du irgendwie 5 Punkte weniger, wärst du 7. Also, ich weiß es nicht genau, nicht Zahl im Kopf, aber es ist so extrem eng. Die Superliga, da hast du wirklich jedes Spiel auf Messer schneiden. Es hat so viele Clubs, die in Frage kommen für Rang 2, 3 und 4. Und wir müssen halt schon auch mit beiden Beinen am Boden bleiben. Also wir können nicht den Anspruch haben, jetzt Meister zu werden. Wir müssen schon realistisch sein. Klar haben wir sehr, sehr einen gut geführten Verein, stabil, finanziell gut. Wir haben jetzt wirklich viel individuelle Klasse. Mittlerweile ist jetzt auch wirklich das System vom Trainer angekommen. Das war auch wirklich eine grosse Umstellung gewesen, wenn man das Servet von letztem Jahr sieht und das Servet von diesem Jahr, ist es schon fußballerisch etwas anderes. Eine andere Ansicht vom Trainer, und das hat auch zuerst müssen, weil die Spieler haben ja nicht unglaublich, wir haben nicht so viele Spieler wechseln gehabt, das hat auch Zeit gebraucht. Und am Anfang sind wir in der Superliga auch nicht so gut gewesen. Also wir haben das erste Match gewonnen, dann haben wir 6-7 Spiele nicht gewonnen. Also ja, aber auch die Matches sind zu knapp gewesen. Ein paar, die wir jetzt gewonnen haben, sind zu knapp gewesen. Darum dürfen wir es manchmal, wenn es schlecht läuft, nicht überbewerten und gleichzeitig auch, wenn es gut läuft. Ja, klar, aber haben wir jetzt Klick machen? Schwierig zu sagen, wenn es Klick gemacht hat. Das ist eine schurne Frage, die ich nicht beantworten kann.
Jetzt Servet eben, also der Dömer hat jetzt so getan, als wäre Servet im letzten Jahr schlecht gewesen, aber eben, man ist letztes Jahr 2 geworden. Also yeah. Das ist durchaus, durchaus gut gewesen.
Ich habe immer das Gefühl, die hätten schon das Potenzial, um mal an die glorreichen Zeiten von früher wieder anknüpfen.
Ja.
Aber eben Konstanz, oder?
Genau.
Ja, aber welcher Schweizer Verein hat Konstanz außer IB in der letzten Zeit? Also, ja,
ist ja so.
Ja. Es ist Konstanz in der Superliga, es ist schwierig. Also, das ist wirklich jedes Spiel eng und jeder Verein hat Qualität, um oben mitzuspielen. Und das ist, du siehst in Zürich einmal unten, einmal oben. Das ist nicht so einfach.
Du verfolgst jetzt, vielleicht, nein, ich wollte die Frage noch weiterführen mit Servet, oder? Du hast jetzt gesagt, ja, das Ziel kann nicht Meister sein, aber eigentlich könnte ich mir vorstellen, zu Genf ist genau das die Erwartung, oder?
Ich merke, dass die Erwartungen sehr, sehr hoch sind. Das hat man ja wirklich am Anfang gemerkt. Das hat auch der Trainerstab gemerkt und die Mannschaft merkt das. Aber ja, da muss man schon auch realistisch sein. Und vor allem jetzt, wir haben zwar ein sehr qualitatives, hochwertiges Kader, aber es ist auch nicht wirklich ein Breiz. Und wir haben die Dreifachbelastung und die ist wirklich nicht zu vernachlässigen. Vor allem kennen das die meisten Spieler wirklich gar nicht. Und wenn man das sieht, Lugano im Moment bringt auch keinen Fuß vor den anderen in der Liga. Zürich, wo sie das letzte Jahr hatten, ist es auch extrem schwierig gewesen. Die haben in der Liga auch wirklich nicht können performen. Und wir schaffen das im Moment extrem gut mit einem schmalen Kader. Und wirklich jede 3-4 Tage ein Spiel. Jetzt haben wir in der Nazi-Pause hat es wirklich viel zusammengelegt, sind mal krank gewesen, aber es war in der richtigen Woche gewesen. Und jetzt haben wir diese Woche wieder richtig können loslegen. Und jetzt geht es wirklich wieder Schlag auf Schlag los.
Was ist, wie berichten so die Westschweizer Medien über euch? Also eben, vorhin hat es geheißen, gut, ich habe gesagt, die Erwartungshaltung sind hoch. Wie nimmst du wahr in der Westschweiz?
Ja, die Erwartungshaltung sind sehr, sehr hoch. aufgrund auch von der Leistung, aufgrund von der Europa League Quali, aufgrund vom zweiten Platz und auch vor zwei Jahren sind sie oben qualifiziert, ich weiß gar nicht genau welchen Platz. Und da hat sich natürlich eine Mannschaft auch die Erwartungen erspielt. Ja, aber intern muss man schon wissen, dass das nicht so einfach ist. Und wir versuchen uns, so dumm es klingt und die Flossklau ist, Spiel für Spiel. Und wirklich das Beste machen. Wir sind wirklich teilweise jetzt wieder mit Sperrinnen, mit Verletzungen, ist es nicht so einfach. Und da kann man die Erwartungen wirklich nicht ganz aufsetzen, weil es ist dann schon eine Zäsur, wenn du alle drei, vier Tage spielst.
Das Verrückte ist ja ein bisschen, auch eben, wenn wir nochmal auf die Entwicklung von Servette einfach zurückgehen. Die letzten paar Jahre sind ja schon, eben, sind eigentlich kontinuierlich erfolgreicher geworden. Aber es hat noch nie für einen Titel gelangt, jetzt in der, wenn wir jetzt einfach die letzten paar Jahre anschauen. Also ich nehme an, irgendwie mal ein Cup-Sieg oder so. Die Leute sind da schon parat dafür, oder bei euch?
Ja, die Leute sind parat, ja, sicher. Ja. Nein, du spürst schon Begeisterung. Also eben, ich meine, jetzt wir sind, glaube ich, gegen die Rangers, das Datenschenef ist zum ersten Mal ausverkauft seit dem Eröffnungsspiel. Und nächsten Donnerstag wieder gegen Roma, wird es wieder ausverkauft sein. Und auch in der Liga merkst du, dass es dass die Leute wieder mehr kommen in der Stadt. Also ich für mich ist das schwierig zu vergleichen, weil ich ja vorher nicht in der Stadt war, aber ich rede viel mit den Leuten und auch mein Goalie-Trainer sagt mir, also wo wir irgendwann am Fußballcamp sind, sind Kinder gekommen und haben das Fötterli wollen machen und alles. Und hat gesagt, hey, das ist nicht immer so gewesen. Und das ist wirklich auch ein bisschen eine neue Begeisterungswelle, die in Genf gerade überschwappt. Die geht sicher nicht über den Röstigraben, also zu euch wird es nicht kommen. Aber für Genf ist es cool. Dass das in der Zukunft vielleicht mal zu einem Titel kommt, aber das ist wirklich, das zu erwarten, ist schwierig. Und das kann man jetzt auch nicht unbedingt als Ziel haben.
Wir reden davon, dass Genf eine Hockeystadt ist. Der Hockeyclub ist ja jetzt auch erst gerade kürzlich mal Meister geworden, oder? Also sind das auch Hockeyfans, die jetzt den Fußballverein für sich entdecken? Oder woher kommen denn plötzlich jetzt die zusätzlichen Leute?
Ja, die sind, glaube ich, immer so ein bisschen. Fußball interessiert ganz, ganz viel in dieser Stadt. Gleichzeitig auch Hockey. Die Hockeyspiele sind ja auch wirklich gut besucht. Ist gleich auch eine sportbegeisterte Stadt. Und ich glaube, Hockey und Fußballclubs sind ja sehr, sehr eng zusammengeführt. Und wir gehen auch ab und zu in die Eishalle. Und ich finde es geil, Hockey zu schauen. Ich glaube, diese Spieler kommen teilweise auch. Und wahrscheinlich gibt es auch Fans, die beides gehen schauen. Mhm.
Ich glaube, es ist nie nicht so eng in der Schweiz wie bei Servette, dass man den Hockeyverein und den Fußballverein so auch marketingmäßig habe ich gesehen, hat so ein, zwei Videos auf Social Media. Also schon noch speziell auf jeden Fall.
Ja, das ist ganz eng. Ja, die haben auch Büros zusammen. Ich habe das auch am Anfang erlebt. Und das ist der Fanshop zusammen und so. Das ist alles sehr, sehr eng.
Ich habe zuerst Pyros verstanden und mich gefragt, hä, Fankurven und Pyros untereinander
austauschen. Gemeinsam mit Pyros.
Pyroshow ist die gleiche.
Ja, aber du sagst jetzt, das kommt nicht über eine Röstigraben, aber Servette hat ja die Tradition, dass sie ja der Club waren. Das haben wir alle nicht mehr so richtig erlebt, wo mega viele Deutschschweizer auch Fans davon waren.
Stimmt, ja. Stimmt, jetzt muss ich mich ein bisschen korrigieren. Jetzt hast du mich gerade verwischt. Stimmt, ja, weil jetzt tun ich wirklich ein paar Leute auch gerade unrecht. Weil vor allem auch, es gibt ja da den Deutsch-Schweizer Fanclub und mit denen bin ich eigentlich sehr im Austausch. Natürlich sind die im Moment, finden es cool, dass einer von der Deutsch-Schweiz dort ist, weil wir haben sonst niemanden, der Schweizerdeutsch redet. Also wir haben in der Mannschaft keinen, der Schweizerdeutsch redet. Krass. Ich bin in der Schweiz zurück und ich kann mit meiner Sprache nichts anfangen. Also außer mit dem René, sonst kann ich mit niemandem Schweizerdeutsch reden. Ich kann immer mit meiner Frau Schweizerdeutsch reden. Also es ist wirklich immer noch das Gleiche, wie wenn ich in Zypern quasi für mich Schweizerdeutsch.
Aber Französisch kannst du oder redest du Englisch?
Ich habe ja Matur gemacht. Es war einfach Schulfranzösisch gewesen, aber mittlerweile geht das schon viel besser. Und ich komme eigentlich, ich habe wirklich jetzt mittlerweile gut Französisch. Das Problem ist einfach, wir haben viele Franzosen und das französische Französisch aus Frankreich ist dann nämlich noch mal etwas anderes mit der Betonung und wenn sie schnell redet. kommst du am nicht immer nach. Aber mittlerweile läuft alles auf Französisch und das klappt gut.
Du hast jetzt den René Weiler wieder als dein Trainer. Und wir haben hier im Podcast immer schon ein Diskussionen über ihn gehabt, weil wir haben einfach nicht die gleiche Ansicht. Aber das liegt einfach daran, dass wir aus unterschiedlichen Regionen sind in der Schweiz. Weil ich habe den René zu Luzern erlebt, wo ich hier journalistisch die FC betreut habe. Und dort ist völlig anders angekommen als im Aargau, wo er bis heute verehrt wird. Wie würdest du ihn charakterisieren? Wie ist er als Trainer für dich?
Ja gut, aber das ist bei Spielern ja auch. In einem Club sind sie total erfolgreich und Könige und im anderen Club werden sie... das ist halt auch im Fußball so. Der René, was ich einfach sagen kann, ist wirklich also speziell, positiv Trainer und natürlich normal, dass er anecken kann, weil er ist einer, wo der die Sache fährt gerade ins Gesicht sagt. Also es ist oftmals schwarz oder weiß. Es ist nicht... was ich jetzt viel erlebt habe im Fußball, ist halt das Vordergründige, vorher alles cool, aber dann hinterher wird alles schlecht geredet und bei ihm weisst du wirklich, woran du bist. Und ein paar können halt auch nicht mit dem umgehen. Es ist auch viel, ich komme dann und sage Spieler, ja, der und der Marktwert, aber der passt mir nicht. Also nein, du hast bei mir nichts zu suchen und das wird dann auch direkt so zu spüren geben. Das kommt übrigens nicht bei allen gut an. Klar hat er wahrscheinlich auch in der Führungsetage Forderungen oder Vorstellungen, die er klar so kommuniziert, die dann auch anecken können. Bei Luzern hat das jetzt nicht geklappt, aber ich glaube, Luzern ist etwa der einzige Club, wo er keinen Erfolg hat, wenn du so seinen Lebenslauf mal anschaust.
Und das ist so. Wahrscheinlich darf ich mich zu wenig von seiner Luzern-Zeit leiten lassen.
Ja, also ich glaube, wie als Spieler, wie als Trainer ist manchmal, oder wie auch du, oder jeder in einem Arbeitsumfeld, fühlst du dich wohl, kann es klappen, findest du Freunde oder findest einen guten Vibe und noch jemand anders klappt es halt nicht.
Du, gell, in Luzern ist schon der ein oder andere Trainer verheizt worden, der eigentlich gar nicht so schlecht
war. Ja, ich weiß, so einfach ist dort zu arbeiten. Ja.
ich glaube, dort ist im Fall auch eins der Thematiken, die es dort dann auch gegeben hat, ist die mit dem Goalie gewesen. Und zwar mit einem langjährigen Goalie, wo er, glaube ich, auch nicht nur Freude daran gehabt hat, mit Dave Zibung. Ich glaube, das ist durchaus, glaube ich, auch eine Thematik gewesen. Ich nehme jetzt mal an, oder ich hoffe nicht, dass ihm das mit Jeremy Frick bisher jetzt gleich passiert. Aber ich nehme aber auch an, dass sie vielleicht eine andere Position im Verein innen noch haben.
Ja, ich weiß nicht, was in Luzern war. Der René bewertet dich aufgrund von dem, was er sieht und nicht, was die Leute sagen, nicht, was irgendwelche Quellen sagen, nicht, was der Marktwert sagt, nicht, was jetzt der Sportchef sagt, weil wir den weiterverkaufen oder das. Da lässt sich, glaube ich, er nicht so reinreden und ist halt dann relativ klar, was ja halt nicht immer gut ankommt, ja.
Ich mag mich bei ihm noch erinnern, zu Luzern hat er einmal einen Vortrag darüber gehalten, dass der Ruben Vargas einfach kein Goal schießt. Das war noch zu Luzern. Und er hat eigentlich gesagt, und dann mir gefragt, ja, wieso stellst du denn jeden Match auf? Und er sagt, ja, er ist schnell und man braucht einen schnellen Spieler. Und er hat wirklich so, glaub, bewusst öffentlich den Druck ausgeübt auf ihn. Und am Wochenende darauf hat der Ruben 2 Goal geschossen und ab dort hat er wirklich auch regelmässig getroffen in der Super League. Also, vielleicht eben macht er das mega bewusst und man hat davon so das Gefühl, wieso redet er sein grosses Talent so schlecht und nachher im Nachhinein siehst du so, ja gut, vielleicht hat das Talent tatsächlich den Druck gebraucht.
Ja gut, das ist für mich auch, also ich schaue jetzt mittlerweile mit 32, ich schaue schon jede Teamsitzung ganz anders an. Früher hast du nichts hinterfragt, ich sage alles, ja, das wird so gemacht, dann macht man es so. Und jetzt die psychologischen, also Tricks ist vielleicht das falsche Wort, aber ja, die psychologische Kommunikation von ihm ist schon noch beeindruckend. Und er versucht immer wieder irgendwo zu kitzeln, ein Zeichen setzen oder du merkst genau, wieso, oder ich kenne ihn ja jetzt auch mittlerweile, wieso sagt er jetzt das, aber es ist ja bei anderen Trainern auch so, das ist mittlerweile wahrscheinlich das wichtigste Tool, ist die Sozialkompetenz und Psychologie bei einem Trainer. Also dass so eine Kabine und ein Spieler kannst zusammenhalten und so Höchstleistungen bringen. Ist jetzt klar, taktisch am Schluss musst du auch ein gutes System auf den Platz bringen. Da ist aber auch dein Staff, der dir helfen kann. Aber als Trainer musst du halt einfach Sozialkompetenz haben und als Mensch können Gruppen führen und die verschiedenen Charaktere, verschiedene ja, zu führen. Und das ist am Schluss die Hauptqualität eines Trainers, auch oben raus, glaube ich. Wenn das so siehst, so Jürgen Klopp und so, ist das schon sehr beeindruckend.
Was mich beim Weiler immer wahnsinnig beeindruckt, jetzt klar aus Sicht von einem Journalist, oder? Aber wenn er vor der Kamera steht oder Fragen beantwortet, hat er eine wahnsinnige Ausstrahlung, wirkt sehr sicher auch in dem, was er sagt. Manchmal auch spürli Arroganz kann man auch drin interpretieren. Ist er dann in der Garderobe zu den Spielern? Ist das Bild, wo wir Aussenstehende vom René haben, gibt er das auch gegen innen ab? Oder ist er dort, merkt man ihm auch mal eine Unsicherheit an?
Ich glaube nicht, dass er hat schon sein Mediengesicht, wie das andere Trainer auch haben. Aber auch das ist sehr, sehr gezielt. Also ich meine, du kannst in den Medien halt nicht das Gleiche sagen wie in der Garderobe. Das geht einfach nicht. Und du musst die Außenwirkung auch einfach mit einplanen und Mannschaft schützen, vielleicht auch die andere Mannschaft nicht schlecht machen. Und in der Kabine machst du ganz andere Sachen, als was du außen machst. Darum, ich glaube, kein Trainer kennt man komplett, wenn man ihn nur in den Medien sieht.
Einverstanden. Ich probiere noch einen anderen Ansatz. Also auf mich macht er manchmal einen sehr unemotionalen Eindruck. Also er lässt sich weder Freude noch Ärger besonders gegen aussen anmerken, wenn er vor die Kamera tritt. Ist es in der Garderobe anders?
Ja, das ist in der Garderobe anders. Ja, sicher.
Ist er einer, der in der Pause auch mal komplett durchstarten kann, wenn er einen Scheiß zusammengekickt hat?
Ja, er ist logisch, er spricht die Sachen dann sehr, sehr direkt an. Und ich habe ja im Interview, was bringt es? Ja, er steuert die
Emotionen. Es gibt andere Trainer.
Ja klar, aber Trainer. Ich glaube, er hat auch, als Trainer muss auch die Erfahrung haben und uns ein bisschen wissen. Aber auch, man kann ja auch Emotionen zeigen in den Medien und auch dort ein Zeichen setzen. Das kann ja auch positiv sein. Ich kann jetzt das nicht unbedingt bestätigen mit den Emotionen. Ich schaue ja die Interviews von ihm jetzt nicht unbedingt an. Aber in der Garderobe sicher nicht. Ja.
Hast du schon die Interviews von deinem Goalie-Kollegen bei Servet geschaut? Also für uns ist er immer legendär. Jeremy Frick vor dem Mikrofon, das ist unterhaltsam, sagen wir es mal so.
Ja, er ist ein Lautsprecher in der Kabine, also er ist ein sehr, sehr lustiger Typ. Ich glaube, mit Abstand der lauteste. Und dem er etwas erzählen. Und er ist für uns natürlich auch mit seinem lustigen Schweizerdeutsch macht es nochmal jetzt nochmal eine besondere Wirkung. Er ist aber sehr, sehr ein unterhaltsamer Typ. Ja.
Wieso hat Jeremy eigentlich Schweizerdeutsch? Ich meine, er ist den Nachwuchs bei Lyon und bei Servet gemacht. Also,
ja, jetzt mal, er mal, ich glaube mal bei Biel ist er ausgelingt zu Biel.
Aha, okay.
Er ist wirklich der Einzige, wo ein bisschen Schweizerdeutsch reden kann. Ja, ja, sonst könnt ihr, auch sonst in der Stadt, kannst du nie nach. Also meine Freundin ist verloren mit Deutsch. Also mit Spanisch findest du mehr Anklang als mit Deutsch.
Wohnt ihr momentan auch in der Stadt? Du hast vorher gesagt, du bist zuhause. Wo ist dein zuhause?
Wir haben, bevor ich unterschrieben habe, ist für mich halt, wenn du Vater bist von zwei Kindern, ist das Wichtigste halt dann auch Kind, und die haben jetzt zuerst einen griechischen Kindergarten gehabt, dann einen Englisch, dann haben wir gewechselt, weil Griechisch jetzt wahrscheinlich nicht ist eine coole Sprache, schwierig zum lernen, aber habe ich gesehen, langfristig vielleicht jetzt wäre Englisch besser, dann sind wir in einen Englischen, und jetzt haben wir gedacht, ja, schicken wir sie in einen Französischen, und dann jetzt haben wir zum Glück eine deutsche Schule gefunden, aber da gibt es nur eine, also einen deutschen Kindergarten, und dementsprechend sind wir dann so flexibel gewesen. Jetzt sind wir da eigentlich gerade neben dem CERN, an der französischen Grenze, ein bisschen weiter oben, haben wir jetzt eine coole Wohnung gefunden. Coole Wohnung, aber ja, Genf, Immobilienpreise, ich weiß nicht, ob das bei euch auch ein Thema ist. Also, das ist Zürich. Also, ja, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Jetzt zurückkommen von Zypern, also, ich hätte drei Häuser gleichzeitig können mieten in Zypern.
Hast du noch Häuser in Zypern oder irgendeine Ferienhütte?
Ja. Aber, ja, Zypern ist halt in dieser Hinsicht sehr, sehr cool gewesen für den Lebensstandard. Und das ist für uns jetzt schon etwas anderes, aber wir geniessen andere Sachen.
Ist deine Frau eigentlich von der Schweiz, von Zypern oder von wo ist sie?
Die ist von Deutschland, wo ich bei Darmstadt gespielt habe. Haben wir uns kennengelernt und ist dann von dort ab dabei gewesen und die ganze Zypern-Reise mitgemacht und das vierte zurückgekommen.
Das ist spannend.
Das ist, wir haben ja jetzt vieles aus seiner Vergangenheit aufgerollt. Das Thema Darmstadt haben wir eigentlich nicht gross,
angeschaut.
Aber ich glaube, es ist auch besser, ist glaube auch gut so, oder?
Ja, sportlich nicht erfolgreich. Sie haben nur 5 Spiele gespielt und die sind jetzt auch nicht so geil gewesen. Aber die Erfahrung Bundesliga, die Erfahrung Deutschland, die errate jedem Spieler. Und in der Nachbetrachtung ist es auch blöd gewesen, jetzt strategisch von der zweiten Bundesliga auf Zypern zu wechseln. Aber dazumals hat sich der Entscheid richtig angefühlt und ich auch ganz viel können profitieren von dem. Aber würde ich wahrscheinlich jetzt, wenn ich mich nochmal könnte zurückbeamen, habe ich ja noch einen Vertrag gehabt und hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen geduldig können sein. Weil Bundesliga, wenn du mal dort drin bist und das kannst du spüren, dann musst du es machen.
Eben, das habe ich 1-2 Mal gelesen, so im Zusammenhang mit deiner Karriere, dass dir manchmal ein bisschen Geduld gefehlt hat. Bezieht sich das jetzt einfach auf die Darmstadt-Episode? Oder ist das etwas, wo du allgemein in deinen jungen Jahren, was sich dann ein bisschen negativ ausgewirkt hat bei dir?
Kann sein, ich weiß es nicht. Weiß jetzt nicht. Ja, ungeduldig bin ich schon ein bisschen. Also ich habe einfach unbedingt spielen und dann habe ich damals einfach die Perspektive nicht unbedingt gesehen. Aber jetzt weiß ich, dass sich im Fußball einfach Situationen können in 2 Monaten komplett ändern. Aber damals ist das für mich okay gewesen und ich habe das unbedingt machen. Darum bereue ich auch gar nichts. Wenn man natürlich mein CV sieht und die ganzen Vereine, dann kann man schon meinen, das ist ein grausam Ungeduldiger oder der kann nicht mehr als ein Jahr in einem Verein shooten. Aber wenn man die ganzen Hintergründe und Geschichte, warum ich auch in Zypern innerhalb gewechselt habe, wegen Verletzungen und so, dann sehe ich mich eigentlich danach, mich langfristig mit einem Club können identifizieren und die ersten Monate bei Servet sind mal gut für das.
Dass es noch einige Jahre mehr werden bei den Grönen.
Ja, im Moment fühlen wir uns wirklich wohl. Jetzt auch eben, die Kinder haben sich super eingelebt, die Frau auch gut. Und darum läuft es jetzt wirklich gut und wir fühlen uns wohl.
Shit, und ich habe schon gedacht, wir sehen die Kinder dann wieder mal im Brückenfeld.
Ja gut, das ist schon auch noch das Träumchen, das im Herzen ist. Der Kontakt ist ja nie abgebrochen. Also ich habe wirklich auch immer wieder mit dem Sandro, hey, geht etwas? Und er hat auch mal gefragt, geht etwas. Es hat aber von beiden Seiten nie hingehauen. Und es ist halt dann auch die Vorstellung, also ich hätte es eigentlich schon gerne gemacht, aber ist jetzt natürlich jetzt auch im Sommer zum Beispiel, du holst jetzt nicht einen 32-jährigen Goalie mit dem Profil, dann machst du wirklich, also ich habe gesagt, wirklich lieber so etwas wie der Marvin. Es ist mir damals auch zurechtgekommen, als ich 18 war. Es ist ja auch für mich cool gewesen, was mir damals Vertrauen gegeben haben. Und jetzt sehe ich das mega gerne, dass so ein Marvin dort im Goal steht. Und ich habe ja dann immer noch, in welcher Form auch immer, irgendwie vielleicht dann mal bei Aarau etwas machen. Das würde ich gleich gerne machen. Weil Aarau ist gleich noch meine Heimat und dort ist mein Herz, dort ist mein Umfeld, dort sind meine Freunde und an den freien Tagen bin ich in Aarau anzutreffen.
Ich wollte gerade eine Frage, weil auf Transfermarkt, wenn ich dort lese, steht Geburtsort Baden. Also ist Aarau dein Ort und nicht Baden? Weil im Aargau gibt es glaube ich, schon ein bisschen Rivalität, oder?
Ja gut, ja. Jetzt, ja. Das ist aber wirklich nur dort. Kantonsspital Baden ist wirklich nur dort, wo ich geboren bin. Also sonst habe ich mit Baden jetzt nicht die grosse Verbindung. Das war eigentlich die Brücke damals und dann relativ früh dann Aarau und dann die Junioren Aarau gemacht und die Schule Aarau gemacht und dann auch Aarau gewohnt und alles. Und darum ist eigentlich meine Verbindung zu Aarau.
Hast du eigentlich noch gute oder guten Kontakt zu Leuten aus früheren Aarau-Zeiten? Loris Benito, Sile Wittmer.
Ja, sehr eng. Ja. Loris sehr eng, Sile noch enger. Sile habe ich wirklich wöchentlich Kontakt. Auch mit dem Oli natürlich. Oli sehr eng. Marco auch. Also Marco hat jetzt nicht immer Kontakt, aber wenn wir uns sehen, das ist auch immer sehr gut. Und ich habe jetzt auch, letzten Sommer war es für mich eigentlich noch cool gewesen. Ich habe gleichzeitig bei Aarau und bei Baden dürfen trainieren, um mich fit zu halten. Und dann alle Beziehungen auch ein bisschen auffrischen und wieder ein bisschen reinschauen. Und das war für mich natürlich auch cool, dass Baden dann aufgeht und dass es so das Derby gibt. Ist für mich halt einfach schwierig, dann mal anwesend zu sein. Der Weg von Genf ist dann doch auch ein bisschen länger.
Ist noch ein Spiel, irgendwie, ja, also in zwei Wochen ist schon wieder so weit. Ja. Am 3.12. gab es das erste Mal zu Baden. Ja. Bringt eine gewisse Brisanz mit sich, auf jeden Fall da im Fußball-Aargau.
Ja, aber für dich ja auch, ja. Du bist ja hin und her gerissen, oder?
Ja gut, das eine Team ist muss ich journalistisch betreuen, darum, also ja, vor allem ist es ein Arbeitstag, dann ja. Ein intensiver, aber also auf dem Feld ist es sicher lustig, weil inzwischen Kontakt mit vielen Aarau-Spielern, Kontakt
Ja, für die Spieler auch sehr speziell, weil es sind ja so viele Verbindungen, die zwischen diesen Spielern herrscht, das ist eine Jugend zusammen gemacht oder ja, auch viele Freundschaften. Das ist sicher sehr speziell, ja.
Vielleicht gerade noch, wenn du sagst, du bist neu mit dem Sile Widmer, wie kann man sich das vorstellen, jetzt gerade wenn er irgendwie mit der Nazi unterwegs ist und so, habt ihr da auch immer wieder Kontakt gehabt? Und wie verfolgst du das auch, wenn jetzt einer, der mit dir zusammengespielt hat, früher nachher so eine Karriere hinlegt, wie verfolgt man das?
Ja, weißt du, das ist das Gute zwischen Sile und bei mir. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, das ist mir völlig egal, ob er bei Real Madrid spielt oder bei Paderborn. Das ist genau das Gleiche. Also, wir reden jetzt auch nicht über, das ist eine Freundschaft, die ist entstanden und die ist unabhängig von irgendwelchen Clubs oder Leistungen. Und natürlich freut man sich und man wünscht dem anderen das Beste. Aber ob er jetzt seinen Fuß verletzt hat bei Mainz oder bei irgendeinem anderen, ist das Gleiche und da lebt man gleich mit. Und darum ist das jetzt nicht unbedingt für mich speziell, nur weil er Nazi-Spieler und Bundesliga-Spieler ist.
Übrigens, meine These ist, dass die Schweizer Nazi und Mainz 05 nur in der Krise stecken, weil der Sile Widmer
in
den letzten paar Monaten ausfällt. Das ist für mich der absolute Hauptgrund, warum beide Mannschaften in die Krise gestürzt sind.
Das liegt ja auf der Hand. Also es hat ja angefangen bei der Niederlage gegen Portugal, wo der Sile krank war. Das ist jetzt angefangen und seitdem ist es einfach, ja, no Sile, no Party. Das ist klar.
Gut, ich habe vor dem Spiel habe ich einen Tweet aufgesetzt, habe ich geschrieben, Silvan Widmer, kapitaler Ausfall.
Vor einem Portugal-Spiel. Jetzt müssen wir recherchieren, ob das stimmt. Aber
Nein, aber ich finde, für mich, aber klar, da kommt natürlich auch wieder die Aarauer Vergangenheit hören, aber genialer Fußballer, riesen Weg gemacht, gibt auch einen unheimlichen Stellenwert bei Mainz. Jeder Fan von Mainz hofft, dass er möglichst bald jetzt endlich sein Comeback kann anvisieren kann. Ich weiß nicht, hast du noch exklusive Insights? Kann er endlich wieder mal spielen?
Er ist komplett ready. Ja. Und hat das auch so deponiert beim Coach. Ich glaube, jetzt zweimal auf der Bank gewesen. Hoffe natürlich, dass es jetzt wieder für die Startelf langt in der nächsten Woche. Und dann auch für die Nazi. Die könnte man ja auch brauchen. Es ist nicht so, dass sie froh sind, dass er ausfällt.
Wie verfolgt der zypriotische Nationalspieler mal die Schweizer Nazi?
Ja, ich habe jetzt. Klar, hast du ab und zu so ein paar Insights und so, jetzt auch mit dem Loris oder kenne natürlich den Goalie-Trainer, kenne sonst ein paar. Aber es ist für mich immer so schwierig zu beurteilen, was da die Medien alles kritisieren und alles. Aber klar ist schon, dass es im Moment nicht alles so läuft, wie es sollte laufen. Andererseits sind auch da die Erwartungen so hoch gesteckt worden mittlerweile, dass das Land wie die Schweiz einfach eine Qualifikation nicht mehr gut genug ist. Andererseits musst es halt auch hinterfragen, wenn es jetzt so oft so passiert, dass musst du sagen, ist jetzt nicht das beste Spiel gewesen und wir haben halt wirklich so eine immens gute Qualität in der Schweiz als Spieler, das ist Wahnsinn. Und die Erwartungen hat man sich erspielt und jetzt wird man halt daran gemessen. Das ist halt ein bisschen schön.
Ja, es ist also ein bisschen, oder wenn du die ganze Entwicklung anschaust, wenn früher, oder respektive, klar kannst du froh sein, dass die Schweiz inzwischen irgendwie an jeder Endrunde dabei ist. Auf der anderen Seite musst du sagen, es werden so viele Teams inzwischen schaffen den Sprung an eine EM. Und wenn du die Schweizer Gruppen anschaust, musst du also sagen, ja, vielleicht so die, sag jetzt mal, die Gruppen früher, vielleicht vor 20 Jahren, die sind halt schon noch tougher gewesen, wie wenn du jetzt anschaust, wo dein härtester Gegner halt Rumänien ist und du wirst ein halb Zweiter hinter ihnen.
Ja, ja, klar. Also vor allem jetzt auch in dieser Gruppe. Muss sagen, ist die Qualifikation schon quasi ein Müssen gewesen, wenn du die Qualität von der Schweiz anschaust. Aber ja, die hat man geschafft. Ich weiß jetzt nicht, ich will da nicht irgendwelche Bewertungen oder Prognosen abgeben, aber ich bin schon gespannt. Jetzt auch als, quasi als Fan von der Schweizer Nazi verfolge ich ja das auch und ich lese ja die Sachen auch. Und Meinungen gehen auseinander. Manchmal finde ich sie gut, manchmal finde ich sie nicht gut. Aber ich bin jetzt auch gespannt, mit welchen Personen das weitergeht.
Komm, wir versuchen noch mal probieren, den Bogen zu schlagen. Also, 32, doch noch kein Karrierenende, wie vor einem Jahr vielleicht mal befürchtet, sondern jetzt wieder voll im Saft. Finde ich eigentlich auch, wenn man deine ganze Karriere anschaut, ja. Harte Arbeit. Also du bist für mich das perfekte Beispiel, dass wenn man dranbleibt, wenn man harte Arbeit macht, wird man irgendeinmal immer belohnt dafür. Ich glaube, jetzt holst du deine Lorbeeren für jahrelange harte Arbeit ab. Wie geht es weiter? Wie viele Jahre rockst du es noch bei Servet?
Zuerst mal danke für deine Worte. Und ja, es ist halt schon so, als Fußballer, ja, das Einzige, was du kannst machen, ist wirklich ja, an dir selber arbeiten, tagtäglich. Das ist auf dem Platz, neben dem Platz, psychologisch, im Kraftraum. Und dann ist es wirklich auch das Momentum. Am Schluss ist auch ein Prise Glück. Das ist am richtigen Ort, die richtige, ja, so eine Wechsel zu einem Club kann gut, kann schlecht sein. Kommt Stand aufgrund von ganz vielen Faktoren. Vielleicht fällt einer verletzt aus, ein anderer wechselt. Und darum, ja, bin ich einfach extrem dankbar, dass ich jetzt nochmal so eine Chance bekommen habe und kann das auch richtig einschätzen und werde jetzt über das ganz, ganz sicher nicht irgendwie die Füße unter dem Boden verlieren, den Boden unter den Füßen verlieren. Und kann das schon richtig einschätzen und ja, das Karriereende wird kommen, aber natürlich, ja, ich habe gar keine Angst davor. Ich bereite mich ja mit diversen Studien und alles ein bisschen und Projekten darauf vor. Aber ich habe jetzt auch letztes Jahr gemerkt, ich will so lange Fußball spielen, wie es geht, weil das ist das Schönste der Welt und ich bin so dankbar und geniesse jeden Tag und habe immer noch Spass und solange das so ist, will ich das auskosten bis zum geht nicht mehr und darum will ich auch keine irgendwelche Prognose sagen, ja, genau 2 Jahre und dann ist fertig, sondern das wird dann entschieden, wie dann mein Gefühl ist und das kann so schnell ändern.
Ja, wenn man am Buffon seine Karriere zum Beispiel anschaut, dann bist du ja eigentlich noch ein Jungspund, oder?
Ja, klar. Das habe ich immer gesehen. Als ich jung war, habe ich immer gesagt, hey, Goalies haben ihr bestes Alter ab 30. Ich sage, hör mal auf, es gibt entweder gute oder schlechte Goalies. Und jetzt mittlerweile muss ich schon sagen, ja klar gibt es gute und schlechte Goalies, aber so, wenn du über 30 bist und wirklich mal so ein bisschen, also ja, ein paar Jahre durchgespielt hast, das sind einfach schon vor allem auch mentale Sachen, weil du die schon erlebt hast, gehst du anders damit um und kannst die besser einordnen und Situationen auf dem Platz, Situationen mit den Medien, Situationen mit dem Konkurrent, kannst du das einfach viel besser einordnen und viel besser damit umgehen. Darum ist es schon so, dass die Goalies ihr bestes Alter wahrscheinlich ein bisschen später haben. Ja. Mhm.
Schau, als Goalie bist du ein wahnsinniger Einzelkämpfer auf dem Platz. Also, der hat so viel mit Selbstvertrauen zu tun und sich von Rückschlägen nicht unterzukriegen lassen. Das sind ja so viele mentale Aspekte dabei. Das ist ja völlig klar, dass es auch eine Lebenserfahrung dafür braucht, um das Ganze zu handeln.
Mega, ja, mega. Also, es ist am Schluss, ja, wie fast bei allen, also bei vielen Sachen entscheidet der Kopf über ganz vieles. Und wie du mit den Sachen umgehst, wie du sie einordnest, wie du sie angehst und verarbeitest, wie du mit Fehlern umgehst, wie du mit schwierigen Situationen umgehst. Ich meine, ja, ein Fehler kann dich so aus der Bahn hauen und dann noch ein bisschen mit mentalem, mit Druck von aussen. Ja, also ich es eigene der Hut, also teilweise nicht mehr, oder ja, das so heimgenommen und dann bist du nicht die gleiche Person gewesen. Und mittlerweile versuche ich das einfach alles selber zu analysieren mit meinen Leuten und dann eine gute Leistung auch abzuhaken, genau gleich weitergehen, schlechte Leistung abzuhocken und das nicht versuchen. Also die Wunschlösung wäre, das quasi im Fußballclub zu lassen und heimgehen und mich als Person als ziehen. Das ist natürlich unmöglich, weil du lebst ja den Fußball. Jetzt natürlich mit den Kids und der Familie ist das eine sehr grosse Hilfe. Du gehst heim und Kinder, ja, jetzt sind sie zwar auch schon im Alter, wo sie können zählen und sagen, Papi, wieso hast du so viel Goal bekommen? Sehr hör auf, jetzt können wir. Aber nein, natürlich bist du natürlich in einer ganz anderen Welt und kannst gut abschalten. Und das ist einfach auch wichtig. Ja.
Aber es ist ja nicht einmal nur so nach dem Match und so. Ich denke, das ist ja dann wahrscheinlich für Feldspieler irgendwo durcheinander, wenn du schlecht gespielt hast oder so, dass du es dann wie heimnimmst und so. Aber was ich das Krasse finde beim Goal, ist ja wirklich, dass du hast einen Patzer, ich weiss nicht, der Ball geht dir irgendwie zwischen den Armen durch, du kassierst ein Goal, wo dann wirklich dein Fehler ist und das gibt es halt beim Goalie halt schneller einmal oder du siehst zumindest schlecht aus. Beim Verteidiger ist vielleicht auch die Schuld, aber vielleicht sieht man es nicht gerade so offensichtlich oder so. Und beim Goalie ist es halt so mega krass und dann musst du aber vielleicht eine Minute später musst du schon wieder parat sein für einen Save. Ich glaube, das ist ja im Kopf noch viel, viel krasser, wie schnell dass du dann schon wieder den Fehler musst können, abgeschüttet haben.
Ja, und das ist auch das, was ich eigentlich jahrelang oder immer noch, also ich freue mich mal auf das, dass nicht meine ganze Woche bewertet wird aufgrund von einer Sekunde, wo du teilweise auch einfach, also weißt du, als Goalie hast du auch einen einfachen Ball, wo du kannst fliegen und das ganze Stadion ausfliegt, aber es war ganz einfach gewesen. Und dann hast du teilweise so blöde Bälle, du kannst das selber manchmal nicht beeinflussen, es ist dann einfach oder ein Bruchteil von einer Sekunde, wo du eine Entscheidung triffst, die falsch oder richtig ist und anhand von der wirst du bewertet und anhand von der ist dann meistens auch das Resultat und dann dementsprechend auch deine Stimmung nach dem Spiel und das ist das macht es ja aus, das kann sehr positiv sein, es kann sehr negativ sein, aber ja, irgendwann freue ich mich dann auch, wenn das nicht mehr so extrem ist. Aber vielleicht werde ich es dann auch vermissen. Das ist halt so, ja, das Adrenalin, das macht ja dann auch das Adrenalin aus und darum freust du dich dann auch unglaublich, zieht dich dann auch ab. Vielleicht sage ich jetzt, ich freue mich mal drauf, wenn ich das dann meinst, nicht mehr habe, ich werde es wahrscheinlich auch vermissen.
Ich finde ja generell Kritik an Goalie oder an Goalie-Leistungen ist unheimlich schwierig, oder? Also es gibt ja gewisse, die sich da manchmal Urteile erlauben, die noch nie einen Ball probiert haben zu fangen in einem Goal. Ich schreibe ja zum Beispiel auch Spielernoten und momentan bei Baden jetzt ein sehr junger Goalie, Tim Speicher, hast du vielleicht auch schon mal gehört.
Ja, sicher.
Das Nummer 4 vom FC Basel. Und er hat brutale Reflexe auf der Linie, packt auch immer wieder mal einen aus und muss sagen, da kann man schon mal so Prädikate Weltklasse geben. Und dann kommst du natürlich aber auch immer wieder viel Goal über, oder? Und ich hatte schon auch den einen oder anderen Kommentar irgendwie dann so gelesen, so von wegen, ja, aber in dieser 1-gegen-1-Situation, da kommt er viel zu spät raus und verkürzt den Winkel nicht optimal und so. Da denke ich auch so, what the fuck, der Stürmer läuft allein Strafe um mich. Das sind so Millisekunden, wo der Goalie irgendwie eine Entscheidung fällen muss. Da muss so viel Instinkt fließt dort drin rein. Und dass dort einfach die Leute dann so aufgrund von so 1-1-Situationen dann sagen, ja, nein, das ist kein guter Goalie oder so. Das finde ich so absurd. Manchmal würde ich am liebsten dann so ins Gesicht schreien und sagen, hey, steh mal ins Goal und probier dich mal in so eine Situation zu versetzen.
Ja, das ist genau das Thema. Die Abgrenzung auch von diesen Meinungen, weil jeder hat ja dann nachher eine Meinung. Und Goalie-spezifisch, teilweise ist die Analyse vom Goalie-Trainer komplett etwas anderes als die Meinung von außen, weil die wird meistens von Hand von ein, zwei Szenen gemacht. Und ist oft, ja, so Goalie-spezifisch, ich sage jetzt nicht, haben jetzt aber wenige wirklich, wirklich eine grosse Ahnung. Und ja, ich versuche halt nur Kritik von dort, konstruktive Kritik von dort anzunehmen. Und ja, klar, in den Medien, es ist wahnsinnig, wie inflationär auch das Wort Patzer ist alles gerade sofort ein Patzer. Ich kann es nicht mehr lesen, ein Patzer. Was ein Patzer? Also weißt du, es gibt so viele verschiedene, Fußball ist ein Spiel von Fehlern. Und klar, das Goalie sieht halt ein unglücklich aus, aber es ist immer sofort ein Patzer. Und wenn es ein Safe ist, ist es mirakulös. Es wird dann, also es ist einfach, ja, ist halt, ja, Medien entweder top oder flop, aber dann wird immer gerade alles so schlecht geschrieben oder so gut geschrieben.
Ich glaube, es ist ja schon das Problem von uns Sportjournalisten auch, dass ich glaube, die meisten, die über Fußball schreiben, haben selber schon mal geshootet, aber die wenigsten stehen im Goal. Also sind in dieser Funktion dann im Goal gestanden. Sie wissen gar nicht. Also ich habe das Gefühl, so ein bisschen, ich hoffe, ich komme vom Fußball einigermaßen draus. Wenn es um das goalspezifische Spiel geht, ganz ehrlich, ich weiss nicht genau, wo musst du jetzt in diesem Moment stehen, wie musst du den Winkel verkürzen. Also klar kann ich sagen, ah, der Ball ist ins neue Eck. Er hat vielleicht auch müssen haben. Ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist er auch gar nicht. Also ich finde es mega schwierig. Und ich glaube auch gerade bei dieser ganzen neuen Sommerthematik, die es gegeben hat bei ihm bei Bayern, wo der plötzlich um die Grösse gegangen ist, der Neuer war vielleicht einfach auch nicht gestanden. Also kannst du ja nicht mit dem Massband kommen, oder? Also irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist wirklich so, dass wir, also Fans auch und Journalisten auch, die kommen einfach zu wenig draus, wenn es wirklich um Goalies geht.
Ja, gut, ja, also so allgemein, ja, ist es schwierig zu sagen, aber ich kann sicher, teilweise ist es wirklich so, also die Thematik mit den paar Zentimeter ist ja, also darüber wird jetzt kein, ich glaube, kein Goalie-Experte redet jetzt unbedingt über ein paar Zentimeter, sondern er redet auch über einen Ablauf von den Schritten oder von der Reaktion oder von der Fußstellung oder von der Hand oder, ja, klar ist es ein Vorteil, wenn du ein paar Zentimeter mehr hast, andererseits hast du auch einen Vorteil, wenn du ein bisschen kleiner bist, anhand von Reaktionen oder auch vielleicht einfacher, mit den, die Kleinen sind meistens mit den Füßen besser. Ja, aber ja, das ist...
Spiel mit dem Ball am Fuß, oder? Ist ja wahrscheinlich ist ja immer mehr gefragt beim Goalie-Spiel.
Ja, das hat sich ja extrem verändert. Auch die ganze Goalie-Schule. Also ich bin jetzt wieder zurückgekommen in die Schweiz und ich musste auch lernen. Da haben sich auch ganz, ganz viele Sachen verändert. Die Schweiz ist ja sehr fortschrittlich, was Goalie-Ausbildung angeht. Und da ist man in Zypern ja sehr hinten drin. Aber auch, als ich jung war, habe ich Sachen gelernt, die du heute nie mehr so machst. Oder
zum Beispiel?
Ja, auch die Position im 1 gegen 1, die hat sich ganz verändert. Ich habe bei Aare haben wir mal einen Goalie-Trainer gehabt, da haben wir Sachen gemacht, wo sich andere würden an den Kopf legen. In Zypern haben wir ganz anders trainiert. Da sind einfach Bälle aufs Goal gehauen worden teilweise. Also nicht bei allen, ich kann jetzt nicht alle im gleichen Topf schiessen. Und jetzt ist das natürlich viel spezifischer. Und ich habe jetzt das auch wieder mit dem Goalie-Trainer bei Genf, wird da alles auseinandergenommen und auch in meiner, ich mache eine Goalie-Trainer-Ausbildung und den ganzen Goalie-Job auf Papier zu bringen, ist sehr interessant und hat mir auch wieder viel neue Inputs gegeben und das wird für mich für die Zukunft eh auch ein Thema sein, auch wenn ich es nicht kann sagen, aber das ist dort, wo ich Passion habe und auch andere Goalies wirklich gerne möchte weiterbringen, was das Technische oder auch eben vor allem das Mentale darstellt. Das würde mich sehr interessieren und jetzt versuche ich, mich noch zu verbessern und ich, auch mit 32 lerne ich jeden Tag dazu.
Aber wir fassen zusammen, irgendwann wirst du Goalie-Trainer beim FC Aarau.
Wer weiß.
Also du wirst auf jeden Fall sicherlich einen sehr warmen Empfang im Brückenfeld überkommen. Ich glaube, der ist dir garantiert. Also wenn es aufs Brückenfeld ist, gut bei der aktuellen, also bei der Stadionentwicklung in Aarau, denke ich, dass er, wenn noch 10 Jahre lang
Goalie ist. Ja, ist leider ausgefühlt, dass es noch ein bisschen geht. Ja.
Nein, 2030 ist dann so weit.
Nein, aber
ich habe vielleicht noch einen Ab zum runden Bogen zu finden oder zu schlagen. Noch eine abschließende Frage. Du bist ja mal... Darf ich weltweit sagen? Weltweit bekannt wurde 2014 legendäre Aktion FCZ Aarau, Penalty vom Cermiti, es war zweimal parierst und glaub, der dritte Schuss kratzte Igor Nganga
noch mit dem
sensationellen Fallrückzieher von der Linie. Eine ganz spektakuläre Aktion. Ist das die absolut spektakulärste Aktion von deiner Karriere oder hat es mal noch etwas Vergleichbares gegeben?
Ja, nein, schon, ja, es ist noch lustig, ich habe bei Larnaca wirklich, ich habe mal auf meinem Instagram-Kanal beide Videos zusammen aufgeladen. Ich habe wirklich eine Aktion, wo ähnlich war. Ist auch ein Doppelsave und dann rettet einer noch auf der Linie. Aber er hat lange nicht so eine Wirkung gehabt wie der in Aarau. Und der ist wirklich, das ist manchmal witzig, dann machst du irgendwie Instagram auf und dann hast du wieder irgendwie 20 neue Followers und dann auch irgendwo hat irgendwie wieder das Portal hat das Video wieder gepostet und dann sind wieder irgendwie Tausende von Views und dann, wenn einer dich dann verlinkt, dann geht es irgendwie los. Aber auch, ja, das wird alle Jahre ist das wieder irgendwo das Video. Und dann kommen wieder irgendwie, hey, bist du das auf dem Video? Ja, ja. Und eben, Ara hat es ja auch wieder gepostet, es war irgendwie ein Jubiläum gewesen. Ja, es sind mega coole Erinnerungen. Es ist und wahnsinnig, was das Internet so auslösen kann.
Ja, man muss ja sagen, das war ja noch zu einer Zeit, wo es jetzt noch nicht so mega viel virale Fußball-Video-Hits gegeben hat. Und das ist, glaube ich, wirklich so etwa der Erste, wo es aus der Schweiz quasi international geschafft hat, der eine brutal die Runde gemacht hat. Ja, ich schaue ihn immer noch gern. Auch wenn ich bin bitter, weil Spiel und Saison redet niemand,
oder? Ja, man hat auch eins noch verloren.
Und dass der FCA in dieser Saison abgestiegen ist. Wieder.
Ja, das ist echt. Ja. Eigentlich ist es schade, dass man dort hätte man nicht mehr so abgestiegen in dieser Saison. Das wäre wirklich vermeidbar gewesen.
Scheiße. Kann ich unterschreiben. Ja. Wow, Joel.
Cool, ja.
Riese Diskussion.
Wir haben noch etwas auf der Liste, oder?
Stimmt.
Wir haben eine Playlist auf Spotify, die heisst Zwampf, für alle, die sie suchen wollen. Und dort dürfen unsere Gäste ein Lied drauf rühren und das darfst du natürlich jetzt auch. Hast du irgendein Lieblingslied? Es ist natürlich immer nett, dass wir die Leute nicht vorwarnen und wir ihnen überhaupt keine Zeit geben.
hast du keine Match-Playlist?
Ich bin ein absoluter Podcast-Junkie. Und ihr wisst nicht, was
kenn ich.
Vor dem wichtigsten Spiel lasse ich irgendwelche Podcasts über weiss auch nicht, Wirtschaft, Krypto, Politik, irgendetwas. oder irgendwelche gemischtes Hack oder so. Weil das bringt mich so ein bisschen auf andere Gedanken. Ich bin nur noch am Podcast hören. Musik, ja, klar, aber ich finde es wirklich schwierig, irgendwelches
Lied. Welches Lied läuft denn? Was läuft denn für Musik in der Garderobe von Servet?
Französischer Rap, aber das kann ich dir jetzt nicht erklären.
Das hätte ich auch schon mal irgendjemand bei unserem Podcast gesehen. Ah, der Losli hat das gesagt, genau.
Okay.
Das, ja. Jetzt im Wechsel von Lausanne hat er irgendwie gefunden. Ja, das Einzige, was er nicht wirklich vermisst, ist, dass die ganze Zeit französische Rap läuft in der Garderobe.
Ja, wobei, das ist eigentlich auch noch cool. Das ist schon ein guter Vibe. Aber wenn ich dann das formuliere, dann ist es wirklich so Techno. Also wirklich so ein bisschen Street Parade Vibes. Das ist das, was ich dann gerne lasse. Irgendwie so. In Limassol waren wir mal gerne auf so einem Rave-Festival. Dann einen deutschen DJ haben wir dann kennengelernt. Von dem kannst du vielleicht eins drauf, die Boris Brejcham.
Also komm, das mache ich. Ja. Ich glaube, weil Techno haben wir eigentlich schon auch viel, also von dem her gesehen. Hast du, soll ich einfach eins oder?
Ja.
Hast du einen Favorite?
Ja, machst du einfach eins.
Boris Brejcham, gerade gefunden.
Ja, das ist aber bekannt.
Von dem habe ich nie gehört. Ich tue einfach sein Purple Noise. Ja, 65 stimmt. Millionen Aufrufe.
Ja, siehst
du. So schlecht wird es nicht sein. Hey, danke vielmals. Du warst zu Gast. Und ich hoffe, ihr performt weiterhin, damit das Meisterschaftsrennen ein bisschen spannender wird, diese Saison, wie es in der letzten Saison war.
Ich glaube, es könnte noch spannend werden, ja. IB ist jetzt auch nicht so souverän unterwegs. Hat natürlich auch wahrscheinlich das beste Kader und die besten Möglichkeiten, aber sieht auch nicht immer nur so souverän aus. Und andere Mannschaften haben ihre Aufgabe auch gemacht und sind dabei.
Danke dir vielmals. Ja. Cool, bist du dabei gewesen.
Ja, danke euch.